Ja, wollte gerade sagen, kommen wir jetzt mal zu Nick Cage zurück und mit Nick, sorry, zu Nick Cage and the Bad, Nick Cage and the Blast Beats, genau, so,
neue Band.
Heidiho, liebe Welt da draußen, wir sind's wieder für euch, Steven Spoilberg, euer Lieblingspodcast aus dem ganzen Universum und heute für euch eure Lieblingsrammler aus dem Steven Spoilberg Stall zu Ostern. Qualität setzt sich durch, deswegen, ihr habt es gefordert, mehr Mo und Sandro und ihr bekommt es. Ja, heute erneut als Duo unterwegs. Und wir helfen euch bei der Eiersuche heute mit unserem Osterspezial, wo andere Urlaub machen, machen wir nämlich weiter Podcasts. Mo, wie geht's dir denn so?
Ja, ich frage mich gerade, ob ich nicht lieber Urlaub machen sollte. Rammler, Ostern, Eier. Also ich
Auferstehung brauchst du, ja?
Ich feiere keine religiös basierten Feiertage, wie du weißt. Deswegen gibt's auch keine Eier und gar nichts hier in diesem Haus.
Aber du nimmst trotzdem den freien Tag gern mit.
Ich würde auch arbeiten. wenn andere auch arbeiten würden, würde ich auch arbeiten. Aber ich habe ja nichts davon. Also dann, das wäre ja.
Ich wollte ja darauf hinaus, dass unsere Hörer vielleicht Ostern feiern und sich freuen, dass wir heute.
Genau, wir machen eine kleine Folge. Wir haben uns ein paar Sachen rausgepickt, die durch reinen Zufall sogar auf einer Metaebene alle zusammenkleben, auch wenn man das gar nicht glauben mag. Und ich will auch gar nicht lange rumsabbeln, außer dass ich dir noch erzählen wollte. Was wollte ich dir denn erzählen? Ich wollte dir was Schönes erzählen. Ach so, ja. Ich hatte ein schönes Konzerterlebnis. Ich habe ja Lebanon Hannover gesehen. Mhm. Und da gab es eine Vorband und die hießen die Traders. Und du kennst die schon. Ich kannte die nicht. Und deswegen war das ein
das
sehr
ist selten.
Deswegen war das ein sehr schönes Erlebnis. Ich hatte ein oder zwei Songs von den Traders auf einer Darkwave Playlist, aber ist halt einer von 300. So. Und die haben das sehr, sehr fein gemacht. Das wollte ich nochmal sagen, weil wir ja letztens über Musik geredet haben. Und Lebanon und Hannover haben das auch fein gemacht. Irgendwie war ich so ein bisschen zwiegespalten über den Auftritt, aber ich habe das jetzt auch mal abgehakt. Und du überlegst ja ganz frisch, wenn ich das hier verraten darf, zu Nick Cave zu gehen. Den hast du noch nie gesehen, ne?
Ich habe Nick Cave noch nie gesehen. Ich habe aber vor allem, das ist halt so lustig, so durch meinen Filmkonsum und Serienkonsum bin ich halt, kommst du ja an den Menschen auch nicht vorbei. Also einer meiner absoluten Lieblingssoundtracks aller Zeiten zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, die Ermordung des Jesse James und so weiter. Mhm. Und ich liebe diesen Soundtrack und ich liebe auch die Serie Peaky Blinders, über die wir heute reden. Und da wirst du ja auch zugeschissen mit Nick Cave. Und wie wir heute rausgefunden haben, und du hast ja schon angedeutet, auch noch mit einem anderen Titel. Also der Mann ist ja, gerade was das angeht, offensichtlich hat er immer noch eine Wirkung, weshalb man ihn auch so inflationär einsetzt. Und das funktioniert bei mir immer. Und deswegen, ich bin gar nicht so ein großer Fan seiner Musik als solches, aber ich höre sehr oft seine Musik dadurch, weil ich immer durch diese Filme und Serien darauf wieder zurückkomme. Und ja, er spielt hier vor meiner Haustür, er macht eine große Tour. Und ich glaube, ich werde mir das mal geben. Du hast ihn ja schon zweimal gesehen, hast du gesagt.
Ja, ich habe ihn schon gesehen. Ich glaube, also zweimal weiß ich sicher. Ich glaube sogar ein drittes Mal. Immer zu unterschiedlichen Punkten in seiner Karriere. Habe auch die Filme, immer wenn da was rausgekommen ist, habe ich das verfolgt. Das ist nämlich unser das verbindende Element. Bei allem, was wir heute besprechen, hat dieser Mann musikalisch seine Finger drin. Ne? Und das finde ich schon ganz spannend. Man weiß ja, dass Nick Cave mit Warren Ellis zusammen immer wieder und gerne und viele Soundtracks gemacht hat. Darunter halt eben The Assassination, The Proposition. Das basiert ja auch auf einem Buch von ihm. Das wiederum auf einer Wette basiert. Das ist auch ganz spannend.
Er war ja letztlich erst Oscar nominiert auch wieder, ne? Für Train Dreams, ne? Also,
genau.
Es
hält an. Er macht da tolle Sachen. Und bei der ersten Serie, die ich heute kurz mitgebracht habe, über die ich kurz mal schnacken wollte, ist er mit Warren Ellis auch wieder für die Musik zuständig. Wobei ich diesmal sagen muss, ich hatte Schwierigkeiten, das zu hören. Ich habe das wohl bei 2, 3 Songs oder Hintergrundmusik habe ich das gemerkt, weil es gibt die typische Art, wie die Fiedel da gequält wird. von Warren ja. Ellis. Aber sonst ist zwischendurch Musik, wo ich dachte, nee, Freunde, das kann nicht sein. Also, das kann nicht sein. Vielleicht hat das ganze Ding irgendwie 7 Songs und 15 von denen und deswegen dürfen sie sagen, dass der ganze Soundtrack von denen ist. Das weiß ich nicht so ganz genau. Es geht um die Serie neu bei Netflix, Joe Nesbos Harry Hole. Eine neue Verfilmung oder der zweite Versuch, Harry Hole diesmal auf den Fernseher zu bringen. Das letzte Mal, dass wir einen Harry Hole Roman hatten, war es im Kino und der hieß Der Schneemann und der war so schlimm, schlecht, dass ich den eigentlich bald nochmal gucken muss.
Ich fand den ganz okay als kleinen Disclaimer, aber das Ding, das ist eine so eine Art Film, da stimmt eigentlich alles. Besetzung, Setting, Musik, alle Kamera, alles geil, aber irgendwie passiert nichts. Das war so mein Eindruck.
Ja, also. Ja, also wenn du so ein bisschen tiefer gehst und sowas, das sind schon, also die Plotholes sind halt sehr, wahnsinnig, wahnsinnig groß und sowas.
Harry Plothole.
Aber ich glaube, ich habe auch über den damals, ganz, ganz damals mal geredet, als er rausgekommen ist. Wie dem auch sei, es hat ja bei Netflix erst vor kurzem super geklappt, einen Romancharakter in die Glotze zu quetschen. Das war nämlich dann Department Q, was ja jetzt bald mit der zweiten Staffel kommt. Und die erste war großartig und die Veränderungen, die sie da gemacht haben, haben der Serie super gut getan. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Ich habe sie ja sehr, sehr gelobt. Und dann hatte ich natürlich ähnliche Hoffnungen hier, denn es gibt jede Menge Bücher. Das heißt, wenn man es gut macht, könnte es jede Menge Folgen geben, Staffeln geben. Ich glaube auch, dass das die Idee ist, dass da mehr kommt. Was mich ein bisschen überrascht hat, war tatsächlich, die Originalsprache ist Norwegisch. Das heißt, jemand wie ich, der ich es hasse, Untertitel zu lesen, muss das dann auf Deutsch gucken. Ich kann es natürlich auch auf Englisch gucken, aber das macht doch wirklich auch gar keinen Sinn. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass Joel Kinnaman, der hier mitspielt, ich wusste nicht, dass der schwedisch-amerikanischer Schauspieler ist und hier Norwegisch
spricht. Ich wollte gerade fragen, er spricht quasi Norwegisch.
Wahnsinn. Ja, alle. Ja. Mhm. Und es ist die Verfilmung des 5. Buches. Im Englischen hieß das Ding The Devil's Star. Man hat sich jetzt das 5. genommen, das wahrscheinlich, weil man uns, und jetzt wird der Berg gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ach, die alte Trope des gebrochenen Kopfs, ja, Harry Hole ist kaputt. Der hat lauter Holes in sich. Also gleich in der ersten Folge wissen wir auch warum, nämlich gleich zweierlei. Auch ein bisschen untypisch für eine Krimiserie sehen wir hier am Anfang erstmal. Einer der Gründe, warum Harry Hole leidet, ist, er hat einen Unfall verursacht, dabei ist jemand verstorben und das halten ihm alle vor. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, dass er halt quasi mehr oder weniger tatenlos dabei zusieht, wie eine weitere Person ums Leben kommt. Und das ist anders als in vielen anderen Serien. Wir sehen, wer das ist und wir wissen auch sofort, aha, Joel Kinnaman ist hier der Antagonist. Das ist kein Spoiler, das ist so gewollt. In Folge 1, Staffel 1, nach 6 Minuten wissen wir, das ist ein Bösewicht. Aber nicht der Bösewicht, der eben in diesem 5. Roman eigentlich gejagt wird, sondern viele Ebenen. So, positiv. Joel Kinnaman. Spielt gut. Mochte ich. Kann reden. Jetzt muss ich ihn halt auf Deutsch hören. Das ist nicht so
wow.
Naja, er hat ja in letzter Zeit oftmals die stummen Leute gespielt, wenn du dich erinnerst. Und das ist ihm ja immer nur so mehr oder weniger gut gelungen.
Joel Kinnaman, ganz kurze Lanze brechen. Es gibt eine Serie, For All Mankind. Er ist brillant da drin. Mhm. Also er kann schon.
Habe ich Staffel 1 gesehen, ich weiß, ich muss weitergucken, aber ich weiß auch, dass Staffel 3 so viel von einem fordert, dass ich da noch ein bisschen Angst habe. Aber
da hänge ich übrigens auch in der Kurve noch. Aber, ja. Aber du kannst auf jeden Fall bezeugen, der kann schon ein bisschen mehr auch.
Nee, ne? das kann er auch nicht. Ja. Also hier macht er das wirklich gut. Er spielt einen Antagonist. Er spielt den Bösewicht.
D'Artagnan.
Und das macht er gut, weil seine Fresse das auch hergibt. Man möchte den manchmal einfach hauen. Negativ. Tobias Santelmann, die Hauptperson, Harry Hole. Nicht, dass er ein schlechter Schauspieler ist oder sowas. Ich nehme ihm das ab. Der ist gebrochen und wenn der in seinem Erbrochenen auf dem Boden sitzt, weil er Quartalsäufer ist, das nehme ich ihm alles ab. Aber warum? Warum muss man den zu 90% ohne T-Shirt rumlaufen lassen in dieser Serie? Dadurch wirkt der leider wie Dr. Lauch aus dem Heft. Ganz furchtbar. Es gibt keinen Grund, dass der ständig... Also, natürlich gibt es praktische Gründe. Wäre ich Säufer und weiß, ich übergebe mich oder beschmudel mich, dann würde ich auch ohne T-Shirt saufen. Das ist aber irgendwie blöd, wenn der halt mit sich selber redet oder seiner Ex-Partnerin Nachrichten hinterlässt, dann wirkt das Ganze so ein bisschen lächerlich, weil die deutsche Synchro, ich finde, die Stimme ist da ein bisschen schwach, die ist nicht so erdig, wenn du weißt, was ich meine. Dazu kommt, dass der Anteil von CGI hier so fett hoch ist. Also steht er auf dem Balkon, ist alles CGI. Auch wenn es später nicht so ist, aber krabbelt er irgendwo lang, ist das meistens CGI. Und so, dass du es siehst, es ist dieses glatte, dieses Volume CGI. Das ist irgendwie doof. Peter Stormare kommt ja auch noch in einer kleinen Rolle. Das hat mich sehr gefreut. Wusste ich nämlich vorher nicht. Also wieder was Positives. Und ich möchte generell auch sagen, positiv, das Ding traut sich was, das ist blutig, das ist eklig und das mag ich schon ganz gerne. Ich finde leider negativ wieder, 9 Folgen sind zu lang, 6 hätten gelangt. Und jetzt kommt der Oberknaller, die Jagd nach diesem Killer, die kommt nicht so richtig in Gang. Also irgendwie habe ich mich selber gefragt, ich musste irgendwann Pause machen und sagen, das ist also ein Killer. Das ist ein Serienkiller, den die jagen. Das ist ja interessant und das war Folge 4. Also das haben sie nicht gut aufgebaut. Meiner Meinung nach. Es ist halt so, dass immer wieder eine Person, also es wird ein Killer gejagt, der irgendwie scheinbar unsichtbar seine Opfer sucht. Und die Opfer werden schon böse umgebracht zum Teil. Und aber du weißt gar nicht, auf den konzentrieren wir uns jetzt und dem folgen wir, weil der Sideplot um Joel Kinnaman, also in seiner Rolle als Tom Wahler mit Harry Hole und diese ganzen Traumata, die der mit sich rumschleppt, so viel Platz einnehmen, dass der Killer irgendwie zu kurz kommt. Und dann ist der Mo richtig sauer geworden in Folge 8. In Folge 8 wird der Killer präsentiert.
Ja.
Und der kann es nicht gewesen sein. Simple as that. Also nicht im Sinne von der kann es nicht gewesen sein und der redet sich dann raus. Nein, nein, nein. Die sagen dann, hier, das ist der Killer. Und dann gibt's noch auf die Schnauze und so, zack, ja, Gerechtigkeit, zipp und zapp. Aber rollentechnisch kann die Person das nicht gewesen sein, weil wir sehen den Killer 7 Folgen lang Leute umbringen. Und der sieht anders aus. Und dann frage ich mich immer, wieso das denn? Was macht denn das für einen Sinn?
Ist das vielleicht eine Irreführung, die dann, also wir wissen einfach mehr als die Figuren
Nee. Also, es ist halt einfach so, es ist so simpel, dass man dir quasi, du siehst den immer wieder, wenn du den auch nicht so, dass die Kamera auf den drauf fährt, sondern du siehst ihn aus dem Off. Du irgendwann weißt du, wo du hingucken musst und dann siehst du das und dann wird dir ein Killer präsentiert und dann denkst du so, Entschuldigung, das ist hier wie bei Pat und Patachon, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das hat mich richtig genervt. Wenn die in dem Fahrwasser weitermachen, brauche ich jetzt persönlich keine zweite Staffel. Und dann nützt dann auch die Musik von The Cave eben nichts. Insofern, wenn ihr ein Faible habt für die Bücher und einfach gucken wollt, was haben sie daraus gemacht, dann bitte. Ich, in meiner Traumwelt, in meiner perfekten Welt, wäre Michael Fassbender immer noch Harry Hole, nur mit einem besseren Skript. Da würde vielleicht auch ein bisschen mehr Geld bei rumkommen. So ist das eine okaye Serie, die man mal wegschnecken kann, wenn man dieses Nordic Noir Crime Drama Mystery im Schnee mag. Wobei Schnee kommt ja sehr kurz. Ja, muss ich sagen. Aber ist umsonst, ist auf Netflix, also insofern.
Ist auch die Nummer 1 Serie. Gut, ich meine, das heißt, ist meistens ja qualitativer Abfall. Hier ist es ja irgendwie so Mittelfeld, hast du gemeint. Ich habe ja gestern mal reingeschaut, weil du gesagt hast, dass du drüber reden möchtest. Ich habe jetzt nicht mehr ganz geschafft. Erstmal interessant, dass der Hauptdarsteller, ich habe mich jetzt nicht erkundigt, ein Deutscher ist und aus Freiburg kommt, Tobias Santelmann, sagte mir so nichts. Von daher irgendwie ja auch cool und offensichtlich ist er ja auch dann des Norwegischen mächtig. Ja, wusste ich nicht. Für mich klingt das so, als wäre die Idee, den fünften Band zuerst zu erzählen, weil das vielleicht auf dem Papier die spannendere Crime-Story ist, als wäre das ein bisschen nach hinten losgegangen, weil du ja trotzdem diese mitlaufenden Figuren hast, die ja irgendwo schon an einem Punkt sich hinentwickelt haben. Das heißt, Joel Kinnamans Figur hat ja sicherlich in den 4 Büchern davor auch schon eine Entwicklung und irgendwie musst du es ja aber hier auch den Leuten verständlich machen, die Bücher nicht gelesen haben.
Ja, da vor allem ist das halt so, dass du, wenn du dich ein bisschen mitten auseinandersetzt und sagst, ey, Joel Kinnaman, richtig geile Arbeit, finde ich gut, auch dass er ein Bösewicht spielt, finde ich super. Ja, ist es halt so, der kommt in den Romanen nicht so oft vor. Und wir wissen ja schon, dass er böse ist, also werden sie den 4. nicht verfilmen, wo das nämlich die Welt erfährt. Ja, das so ist. Und also weißt du, dann hätte man eher den vierten nehmen sollen und dann hätte man sagen können, was der? Wow! Und dann macht man noch einen fünften, wo man ihn richtig aufbaut und dann halt eben sieht, wie böse der wirklich sein kann. Hier kriegen wir gleich das Böse in der ersten Folge, in den ersten 15 Minuten alles gezeigt. Das heißt, der vierte kann nicht mehr verfilmt werden, weil da gäbe es null Überraschungseffekt mehr. Ja, und ja, weiß ich auch nicht so ganz genau, warum man das gemacht hat.
Also ich fand es atmosphärisch trotzdem ganz cool. Ich bin bei dir bei dem CGI am Anfang, wo das Auto über den Zug fliegt. Da hatte ich ja schon. Also da dachte ich gleich, jetzt kommt Megatron daraus. Hätte nicht gefehlt. Aber trotzdem, um halt zu unserem Ausgangspunkt zurückzukommen, es gab einen Punkt am Ende der ersten Folge, weil ich wusste das ja nicht, dass am Ende der ersten Folge quasi schon dieser Twist kommt. Das ist so ein bisschen dieser Paradise-Effekt. Du denkst die erste Folge lang, ja, was soll das? Warum? Was gucke ich hier? Und dann, ach. Aha, okay. So eine Art von Serie ist das. Fand ich cool. Und dann kam ja Avalanche von Nick Cave and the Bad Seeds und diese Piano-Version und es hat funktioniert. Plötzlich hat sich da wieder so eine Atmosphäre aufgebaut, wo ich gesagt habe, oh, das ist so ein Vibe. Jetzt würde ich am liebsten weitergucken. Deswegen, ich ringe jetzt mit mir. Ich glaube, ich werde nochmal Folgen 2 und 3 antesten, wie es mir taugt. Ich weiß jetzt, was auf mich zukommt, nicht die Erwartung zu hoch. Aber vielleicht könnte es mir trotzdem gut gefallen.
Ja. Genau, so würde ich da auch rangehen. Ich lese auch die Bücher sehr unregelmäßig, aber ich lese sie schon und die sind auch spannend geschrieben. Ich habe halt auch ein Faible für dieses norwegische Ding so und auch das isländische. Ich lese auch solche Krimis die ganze Zeit. Und ja, du kannst im Buch natürlich anders darstellen und da siehst du die Leute nicht und du hast nicht sofort ein Bild vor Augen. Das ist immer alles dann ein bisschen einfacher. Ja, schau mal weiter und dann kannst du ja vielleicht Ende des Jahres ein Fazit ziehen. Man weiß es nicht. Aber
mal gucken.
Nick Cave hat einen Song geschrieben vor etlichen Jahren und der heißt Red Right Hand. Und dieser Song wird, also es gibt ja so Songs von, also nicht nur von Nick Cave, sondern auch von vielen anderen Songmachern, wo man manchmal das Gefühl kriegt, es gibt nur diesen einen, weil der so inflationär benutzt wird, dass man sich fragen muss, der hat doch viel mehr, nutzt doch noch ein bisschen. Also nehmt doch ruhig noch ein bisschen was. Meinetwegen selbst von demselben Album. Es ist 94 erschienen, Let Love In. Das ist ein großartiges Album, da ist dieser Song drauf. Aber wir verbinden mit diesem Song natürlich vor allem eine Filmreihe hat das Ding benutzt. Und zwar die amerikanische Filmreihe Scream hat im ersten Film schon Red Right Hand benutzt. Und da muss ich sagen, damals einfach richtig geil. Ich weiß nicht, ob du das noch so vor Augen hast, wenn dann der erste Shot ins quasi ins Ländliche geht, so auf die Kleinstadt wird da gezeigt und dann boing, kommt die Musik da rein. Ich mochte das sehr gerne. Ich mag auch den Song immer noch sehr gerne. Und wir haben Scream 7 geguckt. Kann man jetzt natürlich auch fragen, warum.
Weil es der erfolgreichste Scream-Teil aller Zeiten ist. Und wir haben ja das Halloween-Special vorletztes Halloween gemacht. Und da warst du ja ganz erstaunt, dass ich kein riesengroßer Slasher-Fan bin. Und ich kann ja auch direkt sagen, ich finde die Scream-Reihe, die ist maximal also belanglos für mich.
Ja, okay.
Weil ich bin halt auch die Generation, ich habe halt Scary Movie zuerst gesehen. Ich habe danach irgendwann, ich habe Scream nicht verstanden, so, weißt du? Und ich habe dann aber später mich nochmal irgendwann an die Reihe gesetzt. Das ist wichtig jetzt, glaube ich, für die Review, damit du weißt, wo ich herkomme. Und ich habe dann ein bisschen diese Meta-Anspielung verstanden und auch jetzt in den neueren Teilen dann die Bezüge zu den Requels und den Reboots und so. Das finde ich schon alles immer ganz cool. Ich finde, die Teile machen es dann, die wissen das zwar, aber machen dann trotzdem die gleichen Fehler wie das, was sie eigentlich aufs Korn nehmen. Das ist dann irgendwie so. Was man aber sagen muss, ist, ich fand immer hier Nave Campbell ziemlich cool. Also einfach mal eine coole Hauptdarstellerin für so ein Franchise und ich fand es sehr blöde, dass die im letzten Teil gefehlt hat. Ich habe das auch nicht verstanden und verfolgt, warum das so war. War ja irgendwie zu wenig Salary und sowas. Und jetzt für Teil 7 kamen sie wieder, alle beschweren sich, die anderen sind rausgeekelt worden, Jenna Ortega ist nicht mehr da. Das ist mir alles super egal, habe das Chaos mitbekommen. Ich habe mich einfach nur wieder gefreut, als ich den angeschmissen habe und habe gesagt, ja, guck an. Wie heißt die Schauspielerin? Neve Campbell, ne?
Neve Campbell, ja.
Ach genau, Sydney Prescott ist ja ihr alter Ego. Nave Campbell ist wieder da und irgendwie fühlte sich das direkt irgendwie vertraut an. Und das kann ich immer direkt sagen. Also deswegen ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil der einfach mit diesem Nostalgie-Thema wieder um die Ecke kommt, oder? Wie war das bei dir? Du bist doch großer Fan eigentlich auch, oder? Von Scream.
Also nicht so groß wie von den anderen Slasher-Reihen, die wir jetzt besprochen haben, besprochen werden in der Zukunft. Mhm. Besprechen werden. Mein Lieblings-Scream ist der erste, weil das war unerwartet, das gab es nicht. Und es war clever, es war toll geschrieben von Kevin Williamson, es war toll gedreht von Wes Craven. Genau an der richtigen Stelle gab es dann Twists, die eben noch solche waren, weil du wirklich nicht damit gerechnet hast. Die Auflösung in Scream 1, wenn du den noch nie gesehen hast damals, dann war das richtig so, alter, geil. Richtig geil, weil es auch...
Das glaube ich auch.
Da waren die Killer auch, ne, wir wissen es ja, ich meine, es ist ja kein Spoiler, wer die Killer sind. Aber da, denen hast du das abgenommen, dass sie das wirklich so, die wollten das testen. Und ich habe ein Fable für Skeet Ulrich und Matthew Lillard, die haben das super gemacht an der Stelle. Und ja.
Ich mochte auch dann dieses Meta-Ding. Also ab dem zweiten geht es ja eigentlich schon los mit dieser Step-Reihe.
Ja, ja.
Ja, das ist auch mir erst beim Rewatch bewusst geworden, wie clever das eigentlich ist.
Ja, also Scream 2 finde ich noch sehr, sehr gut. Auch für aber andere Dinge. Nicht unbedingt wegen dem Climax am Ende oder sowas, sondern genau für den Gag, dass sie uns anhand eines Nerds die ganze Zeit durch den Film führen, der uns erklärt, was bei Sequels eben passiert. Und das war, muss man auch sagen, das war damals das erste Mal, dass das jemand so gemacht hat. Und da war das witzig und es war funny. Und du hast das alles verstanden, weil die Referenzen dieselben waren. Das sind halt eben, natürlich hat er über den Paten geredet, über Star Wars, über dies, über das. Und wir wussten das alles. Und ab Scream 3 war es dann ein bisschen wischiwaschi. So, ich habe die alle geguckt und ich habe auch diverse alternative Schnittfassungen davon gesehen, die es zum Teil tatsächlich besser gemacht haben. Und dieses ganze Hin und Her, was wir so erlebt haben bei Scream 6, die raus, die rein, dies. Scream 6 war schon für mich nur so mittelmäßig, war immer noch okay, aber war mittelmäßig. Scream 7 ist für mich okay, aber auch komplett mittelmäßig. Und die Jagd nach dem, wer ist es denn, ist so absurd ja mittlerweile. Also ich meine, das könnte der Milchmann sein, der in der ersten Sequenz hinten irgendwo an der Tür klingelt oder sowas. Und dann wird dir erklärt, dass die Tante von dem Onkel, der mal da hinten langgelatscht ist. Und dann,
die hat einen Podcast und
der
erste Abonnent.
Genau. Ja, so. Also das macht dann... Das macht dann nachher nicht mehr richtig viel Sinn. Und auch im 7. ist das so, dass du zum Ende hin, zum Climax hin schon sagen musst, ja, okay, ist ein bisschen weit hergeholt. Aber dann drehen sie halt dieses Ding auch komplett auf. Die wissen, dass das Quatsch ist und albern. Und die Schlussszene, der Schlussdowner, wie man dem Killer ans Leder geht, ist dann natürlich auch entsprechend übertrieben und groß aufgezogen. Vielleicht machen sie jetzt ihren Frieden damit und es bleibt dabei, aber bei so viel Geld, wie der schon wieder einspielt, würde ich sagen, da wird schon nochmal eine weitere... Ich
habe heute recherchiert, mein Lieber, also pass auf, Scream 8 kommt, vielleicht das mit Melissa Barrera und sowas, die kommen auch nicht zurück, die haben sich die Autoren von Pokerface übernehmen die Reihe jetzt, was ja eigentlich ganz cool ist, so im Whodunit-Bereich auf jeden Fall erstmal. Und die Scream 8 ist schon in Vorproduktion, also ich kenne keine Überraschung, ne? Der hat jetzt über 200 Millionen eingespielt, das klingt jetzt, also nicht inflationsbereinigt wäre der jetzt vielleicht nicht der erfolgreichste, aber rein vom Boxoffice ist er das halt einfach. Und man muss schon sagen, dafür, dass das Ding eigentlich eine eigene Rubrik für katastrophale Vorproduktion verdient hätte, dass der so aus dieser Produktionsfalle rausgekommen ist und immerhin offensichtlich so gut funktioniert, dass die Fans den mögen, Kritiker watschen den ja ordentlich ab.
Ja.
Muss ich auch sagen, irgendwo verständlich. Irgendwas sehen die Leute darin.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach, du weißt, was du kriegst. Du gehst da rein und auf den ersten Blick weißt du doch, wer abnippelt.
Ja, klar.
Ich war trotzdem, muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es der einen weiblichen Dame so schnell ans Leder geht. Da hätte ich schon gedacht, die spielt ein bisschen länger mit. Ich mag die sehr gerne. Aber das ist halt, wie es ist.
Und meinst du die Ballerina?
Ja, wenn du sie so nennen willst, genau. Ja, und ja, du weißt, was du kriegst. Es ist over the top. Hier ist halt der Gag nochmal, dass die eine oder andere Person auftaucht, die nicht mehr auftauchen kann und wie sie das gelöst haben und so. Red Herrings links und rechts ist alles ganz fein. Ich glaube, der ist so erfolgreich, weil das ist halt ein Film, da gehst du mit mehreren rein, dann hast du kurz deinen Spaß. Du denkst hinterher nicht weiter drüber nach. Das ist ein reines Slasher-Ding. Dann, ob jetzt Kevin Williamson hier als ob es Ding gebraucht hätte, um das zu abzuliefern, was wir jetzt bekommen haben, das wage ich mal zu bezweifeln, weil ich meine, so richtig neu oder sich was getraut ist, das hat er ja auch nicht. Das Einzige, was sie sich wirklich trauen, ist viel zu nah mit einer HD-Kamera an einige der Schauspielerinnen ranzugehen. Aber egal, das ist ein anderes
Cox,
Thema.
Aber Courtney Cox hat einen geilen ersten Auftritt. Also man muss sagen, das ist eine geile Szene, auch wenn das auch nur ein Red Herring ist, aber habe ich schon gedacht, okay, das ist iconic.
Ja, ich liebe Courtney Cox wirklich. Ich habe die meisten ihrer größeren und längeren Serien, die sie danach nach diesem Erfolg hatten, also Cougar Town zum Beispiel, haben wir sehr gerne gesehen. Es macht halt wahnsinnig Spaß. Sie ist schon eine sehr, sehr lustige Person. Das kann man nicht anders sagen. Ja, also wir haben Scream 7 gesehen. Die Metaebene ist natürlich wieder, auch hier wird Red Right Hand an einer bestimmten Stelle eingesetzt, damit man sich daran erinnert, dass das das einzige Theme ist, was durch alle Filme geht. Ja, das war's. Mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen, oder?
So, na, ich würde noch ergänzen als jemand, also ich, wie gesagt, ich bin kein sonderlicher Fan der Reihe. Mhm. Ich war erstaunt, wie wenig Meta dann dieser Teil eigentlich ist. Also er referenziert ja kaum sein, also ich meine, er ist ein siebter Teil. Er nimmt jetzt kaum Bezug zu aktuellem Horror-Genre-Geschehen so da draußen. Das war ja im fünften Teil extrem, daran kann ich mich noch erinnern. Und er macht sich auch gar nicht die Mühe, irgendwie das zu erklären, wo jetzt die eigentlichen Hauptdarsteller aus dem anderen Teil hin sind. Sondern das hat ja auch in New York gespielt, glaube ich, der letzte Teil. Ne?
Ja, vielleicht, genau. Das mochte ich ganz gerne, weil auch da die erste Killer-Szene komplett da neu war und wild und sowas. Und das hat mir hier halt so gefehlt, ne?
Aber vielleicht ist das genau, vielleicht funktioniert er eben deswegen wieder, weil wir gehen am Anfang erstmal in das Originalhaus, macht sich irgendwie dann aber auch ironisch darüber lustig und also ich finde, der kommt zwar nicht aus dem Quark immer wieder, also er hat relativ viel Stillstand, die Figuren sind mir alle völlig egal, außer Neve Campbell, die Tochter geht, das ist schlimm. Der Reveal ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Also, aber
sowas, ne?
Aber ich musste beim Reveal dann auch wieder denken, der wird dann so schnell abgefrühstückt, dass ich auch wieder dachte, irgendwie machen sie sich auch gerade selbst drüber lustig, dass sie sich gerade was aus dem Arsch ziehen.
Ich hatte wirklich für eine kurze Zeit, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Da gibt es vielleicht, wenn sie sich wirklich was trauen, gibt es verschiedene Varianten davon und dann spielt es halt keine Rolle, wen du da präsentierst. Das hätte ich
mir das Thema
gefunden,
KI hat auch Einzug gehalten im Scream-Universum, Leute. Darauf müsst ihr euch gefasst machen. Ich wollte auf jeden Fall nur noch sagen, es gibt, und da war ich erstaunt davon, ich habe nicht mehr im Kopf gehabt, wie saftig, matschig diese Reihe ist. Oder vielleicht war sie das auch lange nicht mehr, weil der Film, der hat ein paar saftige Kills. Also es gibt schön. Einen möchte ich hervorheben, da habe ich direkt imaginär 2 Punkte draufgeschlagen. Dieser Zapfhahn-Kill.
Ja, das ist brillant.
Also da habe ich in die Hände geschlagen, gesagt,
ja, aber das ist genau das Ding. Das ist nämlich das ist Slasher-Style, das ist jokey, das ist so wie.
Und trotzdem aber ein bisschen lustig, funny noch, weißt du, wie ihm dann die
Mund aufgeht. Ja, Jason hat ja auch solche Kills gemacht. Und Freddy Krüger macht ja nur solche Kills. Und das ist so ein bisschen diese Rutsche, in die das reingeht und wahrscheinlich ist auch genau das, was uns fehlt. Denn wenn du dir Horrorfilme die letzten Jahre anguckst, die sehr erfolgreich sind, sind alle zum Teil wirklich angsteinflößend. Also die letzten Jahre gab es da richtig tolle Sachen bei. Und dann haben es solche Filme dann vielleicht wieder ein bisschen leichter, wenn sie es auf die leichte Schulter nehmen. Ich weiß nicht, ob du den Hardkiller-Film gesehen hast. Der schlägt eine ähnliche Richtung ein. Das Problem von dem Film ist halt, dass sie da einen Killer etablieren wollen, den halt noch keiner kennt. Und wenn du dann Tropen bedienst, ist das ein bisschen schwierig. Aber das ulkige Killen von Leuten, das kommt im Kino immer gut an. Und das hast du hier durchaus schon. Und in der Zapfszene auf jeden Fall. Ja.
Schön. Ja, also ich denke auch, man kann über Scream sagen, was man will. Die Reihe ist längst auserzählt. Ich würde sagen, mit Teil 4.
Ja.
5 war ja irgendwie ein ironischer Kommentar auf die heutige Zeit, das kann man machen, aber jetzt auch, dass direkt der 8. kommt. Ich denke, es liegt genau daran, es wurde eine Sehnsucht nach dieser Art von Horrorfilmen entdeckt. Also wir haben sehr, sehr gute, tiefe Horrorfilme, die auch immer auf unseren besten Listen landen, das ist der hier nicht, aber dass der halt genau weiß, dass er das nicht ist. Macht ihn, ich kann dem auch gar nicht böse sein. Also er fordert mich nicht, er bringt mich nicht mega zum Lachen, der ist nicht weiter spannend, aber er hat immer wieder originellen Witz und Charme und einfach Figuren, die halt eine Legacy haben, die brauchen nur einmal durchs Bild drin und da denkst du dir, ja, Und das ist halt so die Stärke. Deswegen kann ich mir vorstellen, wir werden in ein paar Jahren über Teil 10 reden und es wird immer noch genug Leute ins Kino locken. Also
vermutlich.
Ihr kriegt, ja, was ihr erwartet bei Scream 7.
Genau. Ja, ja. Und also für mich ist es, ich war jetzt kurz drin in diesem Universum wieder, habe mich an die anderen erinnert, nicht nochmal extra gesehen, sondern nur daran erinnert, langt auch wieder.
Ja. Müssen wir mal gucken, ob irgendwann mal ein Punkt kommt. Also vielleicht, wenn wirklich die Ortega bei Barrera Crew auf alle, und das gibt dann so ein Scream Avengers und dann kommen alle wieder zurück, alle Ghostfaces Armee, wenn die wirklich mal irgendwie sowas machen, dann können wir ja vielleicht uns mal ein Special vornehmen. Da hätte ich auch Bock, mal alle wieder zu gucken. Weil wenn wirklich ein Scream-Teil sagt, wir greifen alle wieder auf, dann wird es bestimmt auch lustig.
Mhm. Mag sein. Mal gucken. Mag sein. Aber apropos überhaupt nicht lustig.
da will ich jetzt. Erklär mal eigentlich, wie kam denn das jetzt dazu?
Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß, also, ich habe mich das selber gefragt. Ich
kann dir irgendwann mal.
Pass auf, ich kann dir auf jeden Fall gleich mal, gleich um dir die Luft aus dem Segel zu nehmen, zu sagen. Wir wollen ja immer wieder mal über Klassiker reden. Heute haben wir einen Klassiker dabei und der Klassiker hat den hochtragenden Namen in Deutsch, Wenn die Gondeln Trauer tragen. Im Amerikanischen heißt der Film einfach ganz schlicht Don't Look Now. Beides macht mehr oder weniger Sinn, nur egal. Ich habe den einfach verwechselt. Ich wollte den nicht gucken.
Was? Mit was hast du den verwechselt?
Die Körperfresser kommen, den wollte ich gucken.
Was?
Ja.
Ich habe immer am Anfang.
Entschuldige, zu meiner Rechtfertigung. Beides hat Donald Sutherland mit lockigem Haar in der Hauptrolle. Und der trägt da sogar, ich glaube, der trägt die Klamotten auf von dem einen Film in den anderen. Und ist deswegen, ja, wenn du dir die Fotos anguckst, würdest du auch sagen, das ist derselbe Film. Ist aber nicht. Die Körperfresser ist nämlich brillant. Und Wenn die Gondeln Trauer tragen, nicht so. Also.
Ui, das ist ein Plot-Twist, Leute. Ja. Also, für mich ist es jetzt so gewesen, also wir haben schon, als wir angefangen haben, über Klassiker zu reden, den schon mal genannt. Und da habe ich gesagt, ich habe den noch nie gesehen. Ist ja ein Klassiker des, ich sag jetzt mal, Horror, Thriller, was auch immer, Kinos. Ich will den mal nachholen, 1973. Berg und Steven, ihr könnt hier mal nach Hause gehen mit Taxi Driver. Wir haben einen noch älteren Film mitgebracht, so nämlich. Und deswegen dachte ich, geil, wenn du hast den letztens gepitcht, der ist jetzt auf Arthouse Plus irgendwie im Abo und da habe ich mir das abonniert und da sind so viele geile Filme, zack, reingemacht. Und ich habe jetzt gedacht, du erzählst mir jetzt hier von einem deiner Lieblingshorrormeisterwerke und jetzt kommt das. Na toll.
Nee,
was macht man jetzt damit?
Ich habe beide schon, ich kenne ja beide. Ich habe die Körperfresser gesehen vor, weiß ich, also bestimmt 30 Jahren oder so. Und ich habe den hier auch schon mal gesehen, weil natürlich hat der einen Kulttitel. Und für viele ist das auch tatsächlich ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk des psychologischen Horrors, der sich eben eigentlich maßgeblich mit Trauer auseinandersetzt. Und dadurch wird dann auch vieles entschuldigt. Ich habe den gestern geguckt und dachte mir, das kann doch nicht alles euer Ernst sein. Dieser Film sticht durch mehrere Sachen heraus. Und zwar einmal eine viel zu lange, viel zu intensive Sexszene zwischen Julie Christie und Donald Sutherland, bei der ich mir nicht erklären kann, warum muss sie so lang sein. Die können ja alle knattern in Filmen immer, wie sie wollen, wenn es die Geschichte vorantreibt oder mir eben etwas erzählen soll. In diesem Fall soll es uns ja erzählen, dass die beiden, jetzt komme ich ein bisschen zum Plot, nach dem tragischen Tod ihrer kleinen Tochter das erste Mal wieder Nähe zu lassen miteinander. Also im Anfang des Films sehen wir diese heile Familie, sie haben einen Sohn, sie haben eine Tochter und die beiden sind im Haus, also die Kinder spielen draußen und die Tochter ertrinkt im Teich, der zum Grundstück gehört. Wir sehen auch, dass Donald Sutherland in seiner Rolle so...
Wie blöd die ist. Ich fand die Szene unglaublich gut, aber ich meine, der Teich, wie tief ist ja 2 Meter, was macht die da? Egal.
Wenn überhaupt.
Dummes Kind.
Gespielt von Sharon Williams. Und wir sehen halt eben auch, dass der Charakter von Donald Sutherland sowas wie eine Vorahnung hat. Der spürt zu einer gewissen Zeit, hier passiert gleich was. Und das wird uns da gezeigt durch hypnotische Bilder. Er fummelt an einem Dia rum, das Dia kriegt einen Fleck und dann wird das rot und das so. Das soll uns alles schon, das ist die Stimmung. Und wenn man da sagt, oh, das finde ich geil, das hat so eine Metaebene oder das bewegt sich, dann ist der Film vielleicht auch tatsächlich was für euch. Ich fand die Szene, die du gerade beschrieben hast, übrigens überhaupt nicht gut. Ich fand die schauderhaft geschnitten. Und dann auch noch in Zeitlupe, wo es nicht hinpasst, meiner Meinung nach. Die hätte was anderes vertragt, aber Ich werde mit dem auch einfach nicht warm. Wir sehen dann eben die beiden ein bisschen später. Er hat einen neuen Job angenommen. Die beiden sind in Venedig, versuchen das Erlebte hinter sich zu lassen. Offensichtlich übrigens auch ihren Sohn. Aber das spielt ja auch keine Rolle.
Der ich dachte erst, der ist auf. Mit ertrunken.
Nee, ah, ey, das habe ich nicht mehr. Ja, der ist ja. Halt einfach in irgendeine Schule geschickt worden.
Ja.
Und da muss der halt sein. Die Eltern sind in Venedig, leben das spannende Leben, nähern sich wieder so ein bisschen an und dann treffen sie halt im Restaurant auf zwei ältere Damen, von der eine behauptet, dass sie das sehende Auge hat, das dritte Auge. Sie kann Sachen sehen, die andere nicht sehen. Sie kann mit Toten in Erscheinung treten. Und ab da beginnt dieser Moloch des Verarbeiten des Todes der eigenen Tochter, was natürlich super schwierig ist. Und das alles in 70er-Style-Klamotten. Mit einem Donald Sutherland, der immer ganz, ganz furchtbar ernst in die Kamera guckt, mit einer entzückenden Julie Christie, hatte ich echt Schwierigkeiten, mich da 2 Stunden durch diesen Film zu boxen.
Das ist super interessant. Also,
was mochtest du denn daran? Also, bei dir hat er ja offensichtlich mehr gemacht.
Nee, also ich bin mir uneinig. Ich konnte ihn noch nicht bewerten. Das ist so ein Film,
okay.
Da wollte ich mich jetzt auch mit dir erstmal drüber unterhalten, weil ich nicht genau weiß, was er mit mir macht. Und ich bin aber jemand, ich finde das erstmal grundsätzlich gut, dass er überhaupt mich zu so einem Status erstmal bringt, dass ich so sehr drüber nachdenke. Also ich fand erstmal auf der Habenseite, der Film ist gut gealtert. Der hat merkwürdig und auch cheesy inszenierte Szenen, ne, wie du gesagt hast. Dieses theatralische Ertrinken des Kindes, und das ist auch grausam gespielt von ihm damals. Wahrscheinlich, weil man ihm gesagt hat, die Szene ist in Slow-Mo, und das ist halt damals so ein, also das ist nicht so wie heute, sondern da hat man das einfach vielleicht auch einfach theaterhafter und gespielt und dann nein und ich dachte mir so, dann, also das war halt einfach blöde. Aber die Bilder an sich und dieser rote Mantel und dieses, wie das immer wieder kommt auch und auch wie Venedig inszeniert ist, wie, also Venedig habe ich bisher, kenne ich das als Filmkulisse immer nur sehr exotisch, paradiesisch, sehr, sehr romantisch und friedfertig, und es hat immer so eine, das bringt immer so eine, so ein Urlaubsflair mit sich, ne? Also das, ich meine, wir wissen alle, also ich war noch nicht dort leider, vielleicht auch nicht leider, wenn ich den Film gesehen habe, weil das ist eigentlich auch ein dreckiges Moloch, wenn man mal halt hinter die Kulissen schaut, und ich glaube, also wenn ich der Bürgermeister von Venedig wäre, dann würde ich sagen, aber ja, Leute, das ist keine gute Werbung, weil der Venedig wirkt richtig abstoßend in dem Film. Das mochte ich sehr, als Venedig auch ein Charakter war, dass es nicht zufällig gewählt wurde, dass der Film da spielt, sondern dass auch, wie die immer wieder Leichen aus dem Kanal fischen und dann immer wieder halt einfach nicht weiterfahren können und so. Ich finde, das hatte irgendwie eine geile Atmosphäre aufgebaut. Ich war jetzt nicht die ganze Zeit on the edge of my seat und oh, was passiert als nächstes, aber ich war die ganze Zeit in so einer Trance-Stimmung. Und dazu halt diese Bilder, wo du halt schon früh gemerkt hast, oder ich habe relativ früh das als völlig symbolisch überladen und bedeutungsschwanger interpretiert. Und das war es ja dann am Ende auch.
Ja.
Und dieses, und für mich ist das auch gar kein Horrorfilm. Am ehesten würde ich sagen, der Film hat so eine unbehagliche Stimmung. So einen unbehaglichen, ich würde es noch nicht mal Grusel nennen, aber sowas, ich will da nicht sein. Hau ab, da ist irgendwas faul. Die alten Weiber da, die haben voll einen an der Klatsche. Ich hatte die ganze Zeit Angst, weißt du, am meisten hatte ich halt Angst, wenn der da diese Statue restauriert, dass der einfach gleich runterfällt. Mhm. Oder wie er dann fast vom Gerüst fällt. Und
ja, das ruft dann so Vibes auf, die man von das Omen so erwartet. Da
weil man, genau, hoch. Weil man dann nämlich denkt, auch mit diesem Priester da, und dass du die ganze Zeit denkst, das Gesicht, dieses Übernatürliche, da ist irgendwas faul und gleich kommt das. Und dann kommt es aber nicht. Und das hat sich bei mir aber irgendwann auch in so eine Faszination entwickelt, dass ich wissen wollte, wo führt das jetzt alles hin? Und dann am Ende wird's, damals gab es das noch nicht, aber ich würde aus heutiger Sicht sagen, etwas lynchesk mit dem rot gekleideten Zwerg, der da dann da rumrennt, und das Ende ist ja dann völlig gaga. Aber ich muss halt auch sagen, das war 1973 bestimmt ein richtiger Schlag ins Gesicht.
Ja, ja, also das glaube ich auch. Das
Gemix mit dieser Sexszene ist, deswegen war das wahrscheinlich so lange auch ein Skandalfilm, nämlich.
Ja, ich störe mich tatsächlich, also ich bin ja nicht fremd für surrealen Shit, also ich liebe David Lynch. Aber ich liebe David Lynchs Varianten von surrealem Shit halt eben auch, weil der weiß, was er mit Bild und Ton macht. Und der hier nicht. Der Tonschnitt ist eine Katastrophe. Die haben jetzt nachträglich synchronisiert. Und das klingt halt auch nicht gut. Und es passt nicht zu den Bildern. Und das Stil und das Thema der 70er Jahre ist hier halt so ein bisschen, naja, es wirkt halt an einigen Stellen älter, als es müsste. Denn ich bin ja auch ein Riesenfan vom ersten Omen zum Beispiel. Da tragen die ja dieselben Klamotten mehr oder weniger. Aber diese meandernde Handlung, das ist so langsam. Und dann dafür kriege ich dann aber irgendwie, keine Ahnung, 18 Minuten Knattern, was ich nicht sehen will und das mich zu nichts führt.
Aber die Szene war gut geschnitten, ne? Also ich meine, für damalige Verhältnisse, ich denke halt auch, wie kreativ, man muss ja erstmal darauf kommen. Also für euch da draußen, die den Film vielleicht nicht gesehen haben, es spannend an der Szene ist nicht nur, dass sie sehr explizit für die damaligen Verhältnisse viel zeigt, ob man das sehen will oder nicht, sondern es ist auch eine Parallelmontage, dass die sich quasi auch zeitgleich wieder danach anziehen und beobachten dabei. Mhm. Und irgendwie, ich glaube, auch noch sogar ein bisschen vor, also da werden so drei ganz kurz nacheinander oder miteinander verwobene Zeitebenen gezeigt. Das macht es für mich fürs Editing, wir hatten ja letztens die Laura da, die würde wahrscheinlich sagen, wow, eine meisterhaft geschnittene Szene. Und ich empfand die schon als sehr experimentell.
Werde ich sie mal fragen. Also experimentell ist auf jeden Fall. Für mich hat sie halt...
Aber zu lang, ja.
Ja, sie ist zu lang. Und ich habe ja auch verstanden, was er mir sagen will. Aber das hätte man, dafür braucht man nicht so lange. Es ist halt das erste Mal, dass sie ihre Nähe wieder zulassen und sich daran auch erfreuen, dass der andere da ist. Das wird ja dann dargestellt durch dieses Ich sehe ihm und ihr auch eben beim Anziehen und beim Handtuch zusammenlegen nach dem Duschen zu und sowas. Das ist alles
fein. Ich habe die Blicke aber von denen damals sogar in so einem... Also für mich wirkte das ist super interessant, dass du so sagst. Ich habe nämlich dann gedacht, die gucken sich aber böse an. Also so fast schon ein bisschen misstrauisch. War das gespielt oder was passiert denn? Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, der Klimax dieser Sexszene.
Ich glaube, die misstrauen sich selber, um das wieder, also das ist ja, das könnte ich schon noch nachvollziehen, dass du dir zulässt und plötzlich wieder erlaubst. Denn was ist das denn? Nehmen wir mal an, dir passiert so was Schreckliches wie der Verlust deines Kindes. Keiner hat Schuld. Mhm. Du kannst niemanden beschuldigen. Du kannst keinen hauen, du kannst gar nichts machen. Keiner hat nicht richtig aufgepasst und nichts. Das heißt, beide müssen sich an einem Zeitpunkt X mal wieder vergeben. Und dann müssen sie sich als Paar auch noch vergeben. Und das musst du dann halt eben auch zulassen. Und hier geht's ja auch darum, in der untersten Metaebene eben um Erlaubnis, sich zu erlauben, die Trauer so zu durchleben, wie sie eben kommt. Das heißt, sie hat ja auch eine ganz andere Motivation als er. Und das finde ich auch alles, so kann ich auch alles sehen. Und ich habe, wie gesagt, wäre das ein Lynch-Movie, hätte ich vielleicht weniger Schwierigkeiten damit. Aber hier ist das so, dass die Atmosphäre, die Stimmung und die Aufnahmen und die Art, wie das geschnitten ist oder sowas, mir einfach auf den Sack ging, weil sie zu nichts geführt haben. Und wirklich, für mich ist das ein absolut lächerliches Ende. Das ist nicht verwirrend und daraus dann spannend, sondern es ist einfach lachhaft. Es ist so absurd und sieht so dumm aus, dass mich das einfach, es macht mich schier fertig.
Aber,
und ich wollte eben die Körperfresser sehen. Wenn du den noch nicht gesehen hast, dann tu das bitte. Ja.
Ja, was machen wir? Also, ich würde sagen, ich fand das Ende nicht lachhaft, aber sehr, sehr skurril. Also, es ist nicht so schockierend, was es wahrscheinlich damals war für mich. Und ich meine, man muss sagen, es ist auch nicht lange her, dass ich das erste Mal Rosemary's Baby gesehen habe und der ist von 68 sogar.
Ja.
Und der funktioniert auch noch besser, den finde ich auch richtig gruselig.
Um Welten besser, das ist ein ganz anderes Ding. Und ich verstehe auch, die Hoffnung war ja da, das Buch war sehr beliebt und die Frau, die das geschrieben hat, Daphne du Maurier, hat auch Rebecca geschrieben und daraus hat Hitchcock einen großen Film gemacht und hat auch einen Oscar gewonnen und sowas. Und das ist, glaube ich, das liegt da alles drin. Und der Filmemacher hat sich auch jede Menge Freiheiten genommen und das hat das Buch umgeschrieben und dafür wurde der auch gelobt. Ne? Nimm das Buch, was schon ein Erfolg ist, und mach dein eigenes Ding drauf. Aber es ist, also diese unheimliche Kraft, die das Ding dann vielleicht mal hatte oder die da viele drin sehen, also was, da sehe ich halt leider nicht da drin. Der Film hat einen Ruf, den ich nicht nachvollziehen kann. Er hat einen Ruf von gruselig sein und furchterregend und das mag in der Zeit auch so gewesen sein und das fällt uns ja immer am schwierigsten, uns das dann vorzustellen. Denn, ne, nochmal, wir finden ja auch, dass der Exorzist milde gruselig ist und galt ja ganz lange als einer der schlimmsten Filme.
Ich finde den Exorzisten schweinegruselig, wenn du mich fragst zum Beispiel.
Ja, also wenn man das nochmal zulassen kann wieder und sowas, ja, natürlich. Ne? Ich finde halt, es gibt tolle Momente, es gibt tolle Kameraführungsmomente, es gibt auch schauspielerisch einiges. Man sieht den beiden schon an, dass sie wissen, was sie machen. Donald Sutherland allen voran, das ist einfach ein toller Schauspieler. Aber mir hat es nichts gegeben und das ist so einer der Klassiker. Und das ist ja bei mir selten, wo ich sagen würde, ach nö.
Ja, das ist so der zweite Überraschung nach Heat, findest du doof? Ist das jetzt so... Ich glaube, dann finde ich ein bisschen besser als du. Also ich würde schon sagen, den sollte man mal gesehen haben. Also lasst euch nicht abschrecken. Ich meine, ich glaube, das ist einer dieser Filme, der einfach der Zeit zum Opfer gefallen ist. Weil im Endeffekt ist es so, könnt ihr euch vorstellen, das ist Talk to Me aus den 70ern. So ein bisschen. Also zumindest ein Teil des Films ist das. Es gibt ja eine Szene, die schon sehr explizit auch auf dieses Thema einspielt. Und ich würde dem Film am ehesten vorwerfen, dass er diese beiden Handlung nicht kohärent vereinen kann.
Ja.
Weil du hast die ganze Zeit so dieses...
Auch nicht wollte.
Ich habe das eher als Regie-Schwäche empfunden. Mhm. Wie hieß der hier?
Rogues. Nicholas Rogues.
Ich habe auch von dem, vielleicht aus dem Grund auch noch nie was gehört, dass der... Ich würde das als Regie-Mittelmäßigkeit empfinden, weil die Bilder stimmen, die Schauspieler stimmen, das Setting stimmt. Das Thema finde ich sehr interessant, aber ich finde, er kann diese beiden Sachen, die es vielleicht im Buch gut koexistieren können, hier nicht sauber zusammenführen. Du hast eine lange Zeit nur Drama und dann schwelgt im Hintergrund immer so was Übernatürliches an mit diesen beiden Ladies. Und am Ende will er aber all in gehen plötzlich und da fordert er viel zu viel von mir, als dass ich ihm dann dahingehend folgen kann, in diesen Hinterhof von Mulholland Drive, der dann plötzlich aufgemacht wird. Und das ist irgendwie, und das fühlte sich dann einfach nicht organisch zu Ende gedacht an. Und deswegen mag ihn total dafür, wie er inszeniert ist. Mhm. Aber nicht, der hat mich halt auch einfach deswegen nicht berührt. Mir war es dann letztendlich auch Wurst, was am Ende passiert.
Mhm.
Naja. Und auch dieser Schicksalsschlag mit dem Kind, so, der hat sich, da kannst, es gab so immer so geile paar Schnittmontagen, wie dann plötzlich was aus dem Wasser geholt wird und er sieht wieder für eine Millisekunde seine Tochter. Das ist so schön gewesen, aber es war zu wenig, dass ich das wirklich fühlen konnte.
Ja.
Naja. Aber so habe ich mal gesehen. Trotzdem schöner Verwechslungsunfall.
Ja.
Körperfresser habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesehen. Da muss ich aber noch sehr jung gewesen sein. Kann ich mir ja auch mal auf die Liste setzen.
Das, genau. Vielleicht kommt der ja noch mal irgendwann wieder. Das ist übrigens auch der einzige Film, der nichts mit unserem roten Faden Nick Cave Red Right Hand zu tun hat.
Ja, wollte gerade sagen, kommen wir jetzt mal zu Nick Cage zurück und mit Nick... Sorry, zu Nick Cage and the Bats... Nick Cage and the Blast Beats, genau. So,
neue
Band.
Neue Band.
Genau, nee, Nick... Stell es dir kurz vor, wenn Nick Cage das singen würde. Ich glaube, das wäre auch... Nick Cage spielt Nick Cave. Oh, ich pitch das.
Würde ich sehen. Da würde ich sogar investieren.
Mit dieser Stimme dann auch. Geil. Nick Cage and the Blast Beats. Ich melde ein Patent dafür an, für eine Coverband. Mo, du bist Basser.
Mhm.
Also, ja, der rote Faden geht jetzt auf jeden Fall wieder voll auf, weil, wie schon eingangs erwähnt, Peaky Blinders. Es wird mal Zeit, dass wir drüber reden. Und das Lustige ist, wir hatten erst sogar drüber nachgedacht, ist ja schon, weil das eine sehr üppige Serie ist und wir jetzt diese Konstellation haben von mir, der das halt schon... ja, seit Staffel 1 guckt und ein großer Fan dieser Serie ist. Und du hast sie jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich mag dieses Aufeinandertreffen immer.
Mhm.
Haben uns aber dann dazu ja entschieden, dass wir noch ein paar andere Sachen mit reinnehmen, weil es dann vielleicht doch ein bisschen zu wenig ist, was man über die Serie erzählen kann. Aber bevor wir jetzt reingehen, wieso? Also nachdem du das jetzt gesehen hast, Mo, du musst mir doch jetzt auch wirklich beantworten, wie könntest du das nicht sehen? Das ist ja in allen Belangen trieft es nach dir. Also, was hat dich davon ewig so abgehalten, das zu gucken?
Ja, was soll ich sagen? Also ich habe mal irgendwann die erste Staffel geguckt oder angefangen, als sie rausgekommen ist.
Okay.
Und die wurde ja sehr, sehr gelobt. Die ist ja richtig quasi übers Dach gegangen. Und dann hieß es halt, das ist ein Ding für die Zukunft. Da wird es dies geben und das geben und mehrere Staffeln. Und dann kannst du dir die Frage selber beantworten, was mit dem Mo passiert ist. Dieses Warten auf Staffeln und so nervt mich dermaßen, dass ich sogar eine brillante Serie links liegen lassen kann, wenn ich davon ausgehen muss, dass die Geschichten, die mir erzählt werden, erst in Jahren zu Ende sind. Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel. Die beste Serie der letzten 10 Jahre ist The Pitt. Punkt. Das heißt, ihr wisst jetzt schon, was auf meiner 1 kommt bei den Serien, weil da wird es nichts Besseres geben. Und The Pitt geht auch von Staffel zu Staffel, weil jede Staffel rund ist und etwas zu Ende erzählt. Und wenn das nicht passiert, so ähnlich wie bei From. Steven ist ja ein Riesenfan von From, von dieser Gruselserie, die auf Paramount ist. Ich auch, ich habe die erste Staffel geliebt. Und dann hieß es aber, das ist so ein geiles Ding, wir haben Geschichten für Staffel 3, 4, 5 oder sowas. Yellow Jackets, ich habe das alles abgebrochen nach Staffel 1, weil ich es nicht ertragen kann, jahrelang zu warten. Und ich weiß und ich bewundere Leute nur ein bisschen. Eigentlich bewundere ich nur mich und Paula. Nein, ich finde das super, wenn Leute sagen, nee, ich mache das wie früher. Ich gucke das einmal die Woche. Und ich gehe einmal die Woche also aktiv in diese Welt hinein, zum Beispiel. Selbst wenn es manchmal bei Peaky Blinders wäre es ja nicht nötig, das nur so zu machen. Aber ich kenne tatsächlich jemanden, der auch eine Serie, die da ist, guckt, als wäre sie nicht da und guckt die nur einmal die Woche. Und da brauchst du natürlich dann auch erstmal, also dann musste ich das auch richtig packen. Und bei mir war es dann halt so, was der Auslöser war jetzt kommt der Film als, so wurde es ja verkauft, als überspannender Abschluss, als der Deckel, der alles zumacht, vielleicht die Tür aufmacht zu einer Ablegerserie, die danach spielt oder irgendwas vielleicht im Prequel-Bereich, das weiß man heutzutage ja alles nicht. Aber ich dachte, wenn sie Peaky Blinders zu Ende bringen, mitten im Film, und der ist dann greifbar ab 22. März, so wie es ja jetzt war, dann ist es meine Aufgabe, vorher alles zu gucken. Und dann habe ich das auch relativ schnell weggelutscht und auch tatsächlich genossen. Also Peaky Blinders ist ohne Zweifel da, wo sie ist. Es ist eine tolle Serie. Auf jeden Fall auch eine Lieblingsserie. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob sie auf einer 10 oder 11 oder was auch immer ist oder sowas, weil das auch keine Rolle spielt. Es ist halt einfach eine stilistisch geil, dichte, düstere Gangsterserie, die im Birmingham in Nachkriegszeit spielt und mit dieser Familie Shelby und allen voran natürlich Cillian Murphy einfach dieses Imperium aufbauen, verteidigen, toll erzählt, toll verfilmt. Ich finde, die Kamera ist geil, die Orte sind geil. Das ist visuell beeindruckend. Die Charakterentwicklung von vielen, nicht von allen, aber von vielen Leuten finde ich spannend. Auch die Verbindung zu tatsächlichem und wirklich lebenden Personen und Ereignissen, also auch die Verbindung zu den Kommunisten, zu den Faschisten und diese ganzen inneren Konflikte, die den Thomas Shelby da um sich tragen. Ich fand das einfach wahnsinnig spannend und das ist auch eine der Serien, wo tatsächlich viele, viele der Nebendarsteller genauso gut sind wie Cillian Murphy.
Scene-Stealer teilweise sind.
Ja, zum
Teil. Deswegen kommen da auch so gerne Gastdarsteller da vorbei, ne?
Ja, also allen voran muss man sagen, wenn ihr noch keinen Softspot habt für Tom Hardy, und das sollte man haben, selbst wenn der auch viel Quark macht, und das verschweiß ich ja auch. Aber Tom Hardy hat hier in dieser Serie eine Rolle, die einfach jeden Auftritt, kannst du dir ein Snippet rausnehmen und kannst den als Performance des Tages zeigen, als Alfie, ist er einfach brillant. Brillant, die Szene, wo Thomas Shelby ihm vorwirft, er hat you cross the line, und diese Rede, die er dann hält, dass er eben nicht eine Linie überschritten hat. Und was ihm denn einfällt, sowas zu sagen, aber
wie mit viele einer Kinder Wucht, er getötet hat und wie viele Väter er kennt.
Mit einer Präsenz. Und dann sehen wir dem Charakter Alfie ja so selten, wie wir ihn sehen, sehen wir dem Charakter dann ja auch noch bei einer ganz anderen Art von Verfall zu. Also für mich sind das beiden auch die beiden tragendsten Personen. Der eine verfällt gesundheitlich und der andere verfällt schlicht genommen, weil er sich zu viel aufbürdet als Head of the Family und dem dann irgendwie nicht mehr gewachsen ist, beziehungsweise irgendwann erkennt, dass die Konsequenzen, die er daraus jetzt ziehen muss, die werden immer schlimmer, die werden ja nicht besser. Und das zu sehen von der Straßenbande zu so einer einflussreichen Organisation macht viel Spaß. Die Gastcharakter machen viel Spaß. Die kleinen Plots machen viel Spaß. Zum Teil ist es mir zu lavidavi, zu viel Geschmuse, zu viel, jetzt muss ich dir aber auch mal wirklich meine Gefühle sagen und auch die große Liebe, die dann plötzlich auftaucht und dann auch wieder verschwindet und sowas. Das sind so Momente, wo ich sage, ja, ich verstehe, warum das in so einer Serie drin ist, aber wäre für mich das Erste, was der Schere zum Opfer fallen würde.
Also ich würde dir jetzt am liebsten, ich würde mir jetzt gerne hier so einen irischen Whisky einschenken und mich hier hinsetzen und dir noch eine Stunde zuhören, weil das ist Musik in meinen Ohren. Und das Interessante ist, ich war einer von diesen besagten Leuten, die da sehr drunter gelitten haben. Es gibt Serien, also die Serie zu gucken, immer wenn sie rauskam. Ich hatte damals Netflix, cool, ich weiß nicht mehr wie, ich glaube, mein Bruder hatte sich das damals geholt, damit konnte man Familienaccounts noch erstellen. Geil, Stranger Things ist vorbei, was guckst du denn jetzt noch? Beast of No Nation, alles klar, House of Cards, alles klar, was ist denn das hier? Peaky Blinders, ach, das ist doch hier der Scarecrow-Typ, alles klar, ich guck mal rein. Zack, ich war gefangen.
Der Scarecrow-Typ.
Wer kannte denn damals Cillian Murphy? Also den würdest du heute auch nicht mehr in so eine Rolle bekommen. Ich meine, der Typ ist Oscar-Preisträger und um den Bogen auch schon mal zu spannen, ich find's toll, dass er mit so einem Commitment auch als Produzent jetzt hier das Ding auch noch über die Ziellinie gebracht hat am Ende des Tages. Egal, was man von dem Film hält, aber er ist auf jeden Fall, er liebt diese Serie und das siehst du auch einfach. Also der hat dieses Outfit an. Man sagt ja auch immer, man erkennt gute Filmfiguren an ihrer Art und Weise zu gehen, an ihrer Silhouette. Und Tommy Shelby ist einer davon. Das ist Wahnsinn, der verwandelt sich einfach. Dabei ist der ja der charmanteste Typ der Welt. Mhm. Und Cillian Murphy hat aber einfach ein fades, totes Gesicht. Also der hat eine Art und Weise, so emotional, unemotional zu spielen als Tommy Shelby. Ich finde das grandios. Und wie gesagt, ich habe das damals gesehen und ich fand das cool. Und dann war das für mich immer, wenn eine Staffel rauskam. Und ich habe immer alles vergessen. Weil das ist halt so auch die, könnte man als Schwäche von Peaky Blinders auch nennen. Es ist schon sehr zentrisch auf diese Familie. Auf links und rechts gibt es noch zwei, drei Nebenfiguren. Aber auch aus Budgetgründen haben die sich zum Glück dafür entschieden, nicht die ganze Welt zu zeigen, sondern immer nur da aus der Perspektive, aus der POV von den Peaky Blinders, aus ein paar wenigen Figuren, diese ganze Geschichte zu erzählen. Und das fängt halt quasi 1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg an. Und das geht jetzt mit The Immortal Man ja auch in den Zweiten Weltkrieg rein. Und wir verorten das immer ganz genau. Es gibt dann irgendwann mal den Wall Street Crash und so weiter. Also wir wissen immer genau, wo in der Zeitperiode wir uns gerade befinden. Mhm. Die Prohibition spielt eine große Rolle. Und wie du schon gesagt hast, viele haben kritisiert an Staffel 6, dass man Bill Mosley nicht getötet hat und solche Sachen. Und es gibt auch viele Bandenführer, ne, von, das muss ich gerade überlegen, welche Bande das in Staffel 5 war, die für Mosley gearbeitet haben. Die Billy Boys waren das.
Die Billy Boys, ja.
Die gab's ja auch. Und natürlich kann man den Typen da nicht einfach erschießen und sowas. Ich fand das auf jeden Fall alles sehr spannend, weil ich nämlich dadurch auch mich sehr belesen habe. Es gab auch die Peaky Blinders, gibt's eine interessante Doku, gibt's alles auf Arte. Will jetzt nicht weiter drüber schwafeln. Aber, um nochmal kurz zurückzukommen. Staffel 1, 1919, Birmingham, dieses Moloch. Das ist ja so abstoßend. Da sind wir wieder ein bisschen, haben wir doch wieder, ne, diese Tangente zu, wenn die Gondeln Trauer tragen. Venedig ist ja auch abstoßend, aber Birmingham ist richtig. Also ich habe das Gefühl gehabt, nach so einer Staffel, ich muss jetzt erstmal mir so ein Nikotinpflaster irgendwo draufkleben. Weil ich weiß nicht, wie viel. Das sind irgendwie hier nur so Pfefferminz-Zigaretten, die Cillian Murphy raucht. Aber es müssen Abertausende sein, die der während diesen Dreharbeiten geraucht hat. Und diese Stadt dampft, alles industrieller Moloch. Das ist eigentlich nur Schlamm und Industrie und Pubs. Mehr gibt es in dieser Serie nicht. Und das ist alles trist.
Und Industrie im Aufbau, die schmutzige Industrie. Ne? Also ist nicht sauber. Ne? Ja.
Und dann hast du halt, wie gesagt, Tommy Shelby, der eigentlich gar nicht der Familienanführer ist, weil er hat einen älteren Bruder. Er hat Brüder und einen älteren Bruder, Arthur Shelby, von Paul Anderson gespielt. Der ist die ärmste Socke hier in der ganzen Geschichte. Auch so, dass, ich weiß nicht, wie es dir ging, er nervt manchmal, aber er soll das auch.
Ja, es gibt so, also das selbe Empfinden habe ich zum Teil auch mit Polly. Sie wird in späteren Staffeln, ist sie unnötig nervig. Weil du
spielt von der hervorragenden Helen McCroy, Rest in Peace übrigens. Yes.
Ja. Und das macht sie toll, aber man merkt, irgendwann ist denen ausgegangen, scheiße, was machen wir denn mit der? Und dann schreibt man dann zum Teil in solchen Serien, von denen man weiß, wir haben noch eine Staffel im Petto oder noch vielleicht zwei, dann schreibt man die ein bisschen nervig, damit ein Konflikt entsteht. Und Konflikt entstehen lassen, nur um Konflikte entstehen zu lassen, ist dann schwierig. Also, und so ist es mit Arthur auch. Arthur mit seiner Frau, mit dem Saufen, mit dem Nicht-Saufen etc. Das ist dann schon so manchmal an einigen Szenen so ein bisschen, dass es sich zieht.
Es ist auch repetitiv, muss man sagen. Die kommen immer zu einem gewissen Punkt und wir wissen, das geht noch weiter, die bleiben nicht da. Diesen Verfall mit anzusehen, ich würde trotzdem sagen, er hat ja immer wieder Momente, wo er auch ein brillanter Kriegsherr ist. Er ist ein brillanter Soldat und auch und mit viel Glück kommt er ja dann auch durch. Dann hat er immer seine Momente, wo du denkst, jetzt raff dich doch mal wieder zusammen. Also ich würde schon sagen, dass er bei mir so eine Art Mitleid hervorgerufen hat. Und bei Polly ist es ja nun mal so, Helen McCrory, so heißt sie übrigens, hier Malfoys Mutter, Grüße an Berg. Bei ihr ist es ja nun mal so, sie sollte natürlich eigentlich in der letzten Staffel eine signifikantere Rolle spielen, weil ja ihr Sohn Finn Cole, also Michael Gray, dann auch als zum Antagonisten wird. Und man merkt das hinten raus, dass das dann natürlich leider durch ihren Tod nicht mehr so aufging, weil sie sollte eigentlich zwischen den Stühlen stehen. Und dann hat man sich dafür entschieden, ach naja, dann den Part kann jetzt irgendwie auch Anya Taylor-Joy übernehmen, weil die ist ja eh gerade berühmt. Und das hat Staffel 6 dann leider gar nicht mehr gebraucht. Also das hat man dann schon gemerkt, das war nicht rund. Aber um nochmal kurz zurückzugehen, John Shelby haben wir noch von Joe Cole gespielt. Übrigens der Bruder von Finn Cole. Fand ich auch ganz cool. Und dann haben wir in der ersten Staffel nämlich, und darauf möchte ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen, als Antagonisten Chester Campbell von Sam Neill.
Sam Neill
gespielt. Mhm. Der quasi, das ist so ein Polizeiinspektor. Da wird halt eine Waffenlieferung gestohlen, die Peaky Blinders da abziehen. Und er agiert quasi im Namen von Churchill da. Was ich auch interessant finde, wie sich Churchill als Figur so auf den Seiten so hin und wieder durch diese Erzählung hier zieht. Und generell muss man sagen, ich finde, was Peaky Blinders wirklich grandios macht, ist, du hast in jeder Staffel einfach einen geilen Antagonisten. Und dadurch kannst du die Staffeln auch so ein bisschen auseinanderhalten. Mhm. Ich fand Sam Neill großartig. Der ist in Staffel 2 auch noch mit dabei. Wie fandst du ihn? Also, oder generell, wie fandst du so, oder was wärst du dein Lieblingsgegenspieler gewesen?
Also Sam Neill macht das großartig. Ich habe das ja im Original geguckt. Das ist dann nochmal für die Ohren eine ganz besondere.
Aber mit Untertiteln, oder?
Nein.
Also du verstehst ja nichts. Wenn Tom Hardy spricht, verstehe ich. Also, what the fucking
water? Nee. Also, ich gucke sehr viel Britisches und dann. Ich habe das geliebt. Jeder hat seinen distinktiven Klang und er hat halt ja auch er ist halt einfach ein perfektes Arschloch. So, und wenn du dann den netten Typen aus Jurassic Park daneben tust, wo du dann auch sagst, wie kann das denn sein, ne? Und dann ist er halt nicht nur einfach ein Arschloch, sondern ist er halt auch ein gemeines Arschloch. Also er will ja auch die Welt brennen sehen und sich nehmen, was ihm zum Teil nicht gehört, wofür er dann ja auch die Quittung bekommt und dann anders als erwartet trotzdem quasi nochmal so eine Resurrection hat. Nee, ich mochte den auch sehr.
Oh, und so
sehr
schmierig, wie der ist. Ne?
Ja, jede Staffel hat für sich was. Also in Staffel 2 haben wir mehr von den Gypsies, so werden sie selber genannt, also disst mich nicht. Und wir sehen mehr eben von, wie machen wir mehr Geld? Aha, Pferderennbahn. Und da gibt's dann eben diesen einen Typen, mit dem müssen wir uns anlegen. Und in der dritten Staffel haben sie das dann alles schon so gemacht. Da kommen dann so ein bisschen das Russische, das Bolschewistische, das kommt dann alles ein bisschen mehr raus. Dann hast du es mit einer Mafia zu tun in der vierten Staffel. Dann hast du es in der fünften Staffel eben mit der Weltwirtschaftskrise und was das dann alles mit sich bringt. Und die Billy Boys, großartig. Also da war das erste Mal wieder richtig, wo ich gedacht habe, oh, da kann man Angst haben um einige der Charaktere. Weil die halt eben auch nicht mit... Ja, die sind halt nicht mit Samthandschuhen vorgegangen. Das Staffelfinale, die sechste Staffel, hat für mich tatsächlich die meisten Schwächen. Das ist zum Teil alles, was mit Michael zu tun hat, geht mir einfach auf den Sack und ist nicht das, was ich sehen will. Ich finde den gesamten Charakter von Michael schwierig. Ich finde aber auch schwierig, was wir jetzt wissen, weiß nicht, ob er das früher schon wusste, das Auftauchen des verlorenen Sohns. Das ist für mich auch ein schwieriger Punkt. Das wirkt dann so wie, jetzt wissen wir, wohin das hinführt, denn wir kommen ja gleich zum neuen Film. Ja. Aber da war das so, wieso denn jetzt noch? Wieso das denn jetzt noch? Wozu brauchen wir denn das jetzt noch? Wozu brauchen wir in all dem Schmerz denn eben noch jetzt, den es dann halt eben auch um Ruby gibt und etc. und so, warum brauchen wir das denn jetzt noch? Wir haben doch so viele Male-Charaktere. Wir haben seinen kleinen Bruder, der auch ein Riesenarschloch werden kann. Ne? Warum bauen wir den nicht weiter auf, den kleinsten von denen? Ja. Also das fand ich so ein bisschen nicht so geil, was ich richtig abgefeiert habe, weil ich es halt nicht wusste. Ich habe nichts darüber gelesen vorher, war halt, dass ein Totgeglaubter zurückkommt und auch wieder abliefert wie nichts Gutes. Alfie Solomons, gespielt von Tom Hardy, ist hier einfach wirklich so diese Unterhaltung, die beiden führen. Er sitzt in dem Stuhl und sagt, okay, und woher wusstest du, dass ich nicht tot bin? Du hast mir einen Brief geschrieben. Sowas halt, ne? Und dann erzählt er, ja, aber das mit dem Todsein, das hat mir auch nicht gefallen. Und wie er dann so herumschwadroniert.
Und er hat ja noch seinen Hund. Deswegen, ja, das ist er muss aber seinen Hund noch zurückholen. Das ist, ja, eigentlich, das ist, ich habe das voll gefühlt, weißt du, weil ich wusste ja, dass er in Staffel 4 nicht stirbt. Er hat eigentlich ein geiles Ende da am Strand. Und in jeder Figur und jeder Serie wird es das übel nehmen, aber ne, irgendwie habe ich den beiden das abgekauft. Die beiden Figuren waren in einer Entwicklung, dass ich denen geglaubt habe. Der dreht sich jetzt nicht nochmal um und guckt und geht nochmal sicher, dass der tot ist. Er nimmt das in Kauf. Oder er weiß es vielleicht sogar. Und das fand ich cool. Ich wollte gerade nur nochmal auf ein paar Punkte eingehen. Und zwar, ich fand auch Father John Hughes, Paddy Considine, widerlich ekelhaft. Vor allem diese eine Szene, wo er mit dem Rücken irgendwo hin steht und man hört nur Geräusche, das ist so abartig gewesen. Mhm. War auch ein bisschen wenig ausgearbeitet, muss man sagen, aber seine Szenen haben trotzdem gereicht, dass er einfach nur, also auch eine ganz andere Art von Bedrohung, ne? Also von einer Macht, die er ausgeübt hat.
Ja.
Ich fand Luca Changreto, also generell ist Staffel 4 meine liebste Staffel, weil man sie eigentlich rausnehmen kann und man könnte einen Film draus machen.
Ja, du kannst diese Rache, genau.
Ist ein Rache-Epos und Adrian Brody kommt dort an, wie er das erste Mal ins Büro kommt. Also wirklich, das ist, du denkst halt immer, du kannst niemanden cooler aussehen lassen in so einem Dreiteiler als Cillian Murphy und dann kommt halt Adrian Brody rein. Mhm. Also ich finde, die Staffel geht ein bisschen die Puste aus hinten. Aber bis dahin ist die super spannend, weil du auch das erste Mal das Gefühl hast, du hast einen ebenbürtigen Gegner. Mhm. Und das ist aus Staffel.
Weil es eine runde Geschichte erzählt, ne? Du kannst das total verstehen,
ja,
warum der da ist, wie das passiert ist und was dann alles da daraus erwächst.
Ja. Ja, und ich finde das auch so gut geschrieben. Am Anfang von Staffel 3 wird quasi die Affäre von Izzy. Der wird dann irgendwie verwickelt sich das und die müssen Rache üben, die müssen Stärke demonstrieren. Da wird irgendein Typ von den New Yorker Gangstern, dem wird der gar ausgemacht. Oder also, genau. Weil sein Sohn quasi da, egal, lange Geschichte. Das ist so verwurzelt und das wird in Staffel 4 aber sinnvoll aufgegriffen, dass die dann zurückkommen und sich rächen wollen. Und das ist einfach geil geschrieben. Also auch Steven Knight, der hier seine Vision umgesetzt hat, du hast das Gefühl, der hat das schon von Staffel zu Staffel entwickelt, aber der weiß genau, was er schreibt und welche Stränge er aufgreift und was irgendwie Sinn ergibt und so weiter. Mhm. In Staffel 5, als dann Oswald Mosley eingeführt wird, der von Sam Claflin auch, also ich kannte ihn nicht, dass der sowas kann. Er ist auch einfach ein ekelhafter Faschist. Und dann gibt's ja diese Schwanensee-Szene und wie er dann diese Rede hält, das ist beängstigend cool, finde ich, also wie er das spielt. Und ich fand auch Staffel 5 richtig stark, wie die dann einfach endet. Dieses ganze Thema mit dem Attentat auf, also das ist einfach wahrscheinlich das größte Finale, was dann noch Peaky Blinders hatte. Und dann Tommy Shelby will sich selbst umbringen und so legendäre Szene. Man darf auch nicht vergessen, erzählen wir jetzt nicht die ganze Zeit, toller Soundtrack. Ich weiß, Staffel 3, Folge 5 habe ich mir extra nochmal notiert. Der Einsatz von Lazarus, von David Bowie, solche, also die können das einfach. Oder einer meiner absoluten Lieblingsszenen, weil ich jetzt die Staffel 1 wahrscheinlich zum vierten Mal gesehen habe, ist irgendwann Bring It On von Nick Cave, wo die das erste Mal da das Ding aufmachen und Tommy Shelby kommt da rein und du hast dieses Unternehmen floriert, alle rennen rum, alle haben ihren Job und das erste Mal gibt's diese Peaky Blinders so. Also es gibt so viele tolle Musikmomente. Dafür liebe ich die Serie.
Kleiner Fun Fact, weiß nicht, ob du das weißt. David Bowie war Riesenfan der Serie. Cillian Murphy und Steven Knight natürlich Riesenfans von David Bowie, wie jeder, der ein bisschen Verstand im Kopf hat. Und sie durften den Song vorab benutzen. Und Cillian Murphy hat seine Original Schiebermütze David Bowie geschickt.
Mhm.
Ja, als Geschenk. Und beide haben halt viel, also beide lieben die Serie aus unterschiedlichen Gründen. Und ich finde auch, dass Lazarus da einfach nochmal dermaßen reinhaut an der Stelle. Und wenn du dann auch alles weißt, was man so weiß mittlerweile leider, ist es einfach, ja. Die Musikauswahl geil. Oftmals ja die dunklen Balladen von Nick Cave, dann gesungen von anderen Leuten, aber auch eine PJ Harvey da drinnen, Radiohead, White Stripes, maßgeblich, aber für mich Black tatsächlich. Ja, also ist einfach eine richtig geile Zusammenstellung von Songs, die man, also jemand, der in dieser Musik gar nicht unterwegs ist, kennt die halt einfach nicht. Aber wenn du eben Red Right Hand kennst und kriegst hier 20 verschiedene Versionen von 20 verschiedenen Künstlern, das ist einfach brillant.
Du hast doch das Gefühl, die Musik ist hier nicht so cooler Selbstzweck, sondern die ist kuratiert für die Szenen. Also wahrscheinlich so, wie wir drehen das jetzt und im Hintergrund läuft dieser Song, weil das ist sehr, sehr stimmig. Also die Musik passt auch inhaltlich von den Lyrics sehr oft zu dem, was du da siehst. Also zum Beispiel, wenn Atmosphäre von Joy Division kommt, was irgendwie überhaupt nicht reinpasst, aber das passt halt einfach in dem Moment zu der Szene in Staffel 5. Und naja, ihr merkt schon, also deswegen, wenn du das alles so, wenn ich das jetzt alles so höre, ist es sehr schön. Ich hätte mich auch sehr gewundert, wenn du der Serie nichts abgewinnen könntest. Das ist ja alles, trieft ja, wie gesagt, irgendwie Gangsterfamilien, dann die Musik, dann dieses Setting und so. Und ich bin sehr froh, dass du es jetzt gemacht hast. Und ich habe mich ja, einer meiner Most Wanted war entsprechend jetzt halt The Immortal Man, dass ich diese Serie jetzt endlich, darauf wollte ich hinaus, jetzt konnte ich sie das erste Mal komplett gucken. Ich habe die nochmal von vorne bis hinten geschaut und das macht auch viel mehr Spaß, Peaky Blinders am Stück zu gucken. Wenn du da raus bist, du checkst nichts mehr. Wer ist tot? Wer ist wer? Wer hat wen geknattert?
Du musst auch vor allem aufpassen, weil so ein paar Sachen passieren halt tatsächlich so. Ich nenne es jetzt mal so im Halb-Off. Also das am Ende Finn zum Beispiel verstoßen wird, der bei dem ich ja gesagt habe, warum wird der nicht noch weiter aufgebaut? Dass der verstoßen wird, weil er Duke umbringen will. So, das passiert wenn du nicht aufpasst, dann hast du es nicht mitgekriegt, so quasi. Ne? Und
ja, total.
Ja, aber jetzt Immortal Man, das allumfassende Ende, der Deckel auf dem Topf.
Tja, da sind wir ja quasi dann mit den gleichen Erwartungshaltungen und mit der ähnlichen Ausgangslage rein.
Ja.
Wie wir, also ich meine, grundsätzlich muss man ja mal sagen, wer hier in diesen Film reingeht und denkt, da wird jetzt hinter 6 Staffeln nochmal alles geändert, das ist ja Quatsch.
Ja.
Also das kann man dem Film nicht zutrauen. Das ist kein Ersatz für eine 7. Staffel, aber es war Steven Knight und Cillian Murphy ein Anliegen, da nochmal irgendwas zu erzählen. Die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, so nach Staffel 6, ist, hätte es jetzt diesen Film gebraucht oder macht er irgendwas besser oder macht er irgendwas schlüssiger? Was sagst du?
Nee, leider nicht. Also ich finde sogar, er kratzt an dem Epos, das Peaky Blinders 1 bis 6 ist. Für mich nimmt die Serie etwas Schaden durch den Film. Denn der Film kann nichts richtig machen an der Stelle. Er kann nicht, der wirkt zu gehetzt, dafür wollen sie dann zu viel. Dann ist er, wenn man jetzt mal ganz kritisch ist, und das dürfen wir ja sein, weil wir lieben ja die Serie, dann dürfen wir auch den Film ein bisschen nicht so lieben, wenn wir der Meinung sind, so wie ich, die Geschichte ist halt nicht besonders originell. Also wir haben den Einsiedler, der zurück muss in sein früheres Leben, um eines seiner Kinder davor zu bewahren, einen noch schlimmeren Weg einzuschlagen, als er ihn je eingeschlagen ist. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, okay, also zwischen Staffel 6 die Entscheidung, ich gehe jetzt mal weg und ich lasse dieses Leben hinter mir und lasse auch alles zurück, was bis dahin war. Und dann an einem bestimmten Punkt zu sagen, okay, und jetzt gehe ich zurück, weil die Geister es mir quasi sagen, das fand ich schlapp. Das fand ich.
Gut, warum er gegangen ist, ist ja klar. Also wegen der Krankheit offensichtlich. Er wollte ja nochmal alles lösen. Ne? Also diese Krankheit, die nicht existiert hat.
Ja, aber das, ja, wie gesagt.
Ist als Motivation relativ. Ne? Und da sind ja trotzdem viele Jahre jetzt ins Land gegangen.
Ich habe natürlich trotzdem den Moment geliebt, dass der sich seine Klamotten anzieht und geht in Zeitlupe über den Hof zu lauter Musik. Gar keine Frage. Aber man muss dann eben auch sagen, du versuchst eine Atmosphäre zu erzeugen, die in der Serie viele Folgen Zeit hat, um da zu landen, wo du dann den Padam setzt. Und das hast du hier nicht, weil du das halt schneller machen musst. Und das Ganze, das Ding ist ja, glaube ich, auch 2 Stunden oder so. Das ist auch super, aber es hätte halt eigentlich 5 oder so gebraucht, denn natürlich ist es super unzufriedenstellend, dass wir überhaupt, und das ist das, was mich ärgert, aber was mir auch total klar ist, ich kriege keinen Abschluss für die Charaktere. Da werden Charaktere einfach in den Müll geworfen und mir wird nicht gesagt, warum. Warum ist, es reicht halt nicht. Sonst müssten wir wirklich Staffel 7 machen und dann hätte ich lieber Staffel 7 gehabt. Ich will nicht, dass so nebenbei in einem Satz erzählt wird, was ist mit dem oder der oder die. Das finde ich doof. Es will sich mir auch nicht erschließen, warum Duke den Weg eingeschlagen hat, den er da jetzt eingeschlagen hat, wenn er in dem bisschen, was wir in ihm gesehen haben in der Serie, niemals da war. Also er war nicht das manipulierende, super brutale Oberarschloch, weil das auch seiner Herkunft gar nicht entspricht. Und dann muss ich hinnehmen, dass der Film mir erzählt, also der Charakter gespielt von Barry Keoghan ist schlimmer als alle Shelbys zusammen, wenn sie auf Koks sind. Und das hat sich mir überhaupt nicht erzählt. Und dann zu sagen, ich schick Papa und der regelt das und dann benimmt sich der Junge wieder, das finde ich ist halt einfach irgendwie als Filmgeschichte sehr, sehr fragwürdig. Und wir kriegen ja noch mehr diese Momente. Wir kriegen ja diese Vater- und Sohn-Momente, dieses, du warst ja nie da und da weißt du ja, damit kann ich eh nicht so richtig viel anfangen, weil die kommen beide aus einer Familie, die daraus besteht, dass der eine den anderen nur hilft, wenn er gerufen wird. Ansonsten macht jeder sein eigenes Ding. Und es ist für mich eben nicht der zufriedenstellende Abschluss. Es ist auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte, auch die wieder war. In der Geschichte geht es halt eben darum, dass im Jahr 1940 das Nazi-Regime auf die brillante Idee kommt, ganz, ganz viel britisches Geld in den Umlauf zu bringen, um Großbritannien zu destabilisieren. Das hat tatsächlich stattgefunden 2-mal. Es gibt die Aktion Bernhard und es gibt die Aktion Andreas. Bei beiden hat man es versucht. Bei der Aktion Bernhard, das ist die, auf die sie sich hier beziehen, haben sie so viel Geld da nach England reingepumpt, dass nach dem Krieg alle Pfundnoten über 5 Pfund verbrannt wurden, weil man nicht sicher war, dass das nicht von diesen gefälschten Pfundnoten war. Also die Geschichte ist spannend. Wir nehmen auch den Plot aus, die Nazis werden immer größer, weil das in dieser Zeit natürlich so war. Raus, wir haben mit Tim Roth einen auch jemanden, der einen Bösewicht spielt. Auch da gibt's wieder zwei Szenen, die ich nicht hab kommen sehen.
Da wäre auch so Potenzial gewesen, den auf Staffellänge zu sehen.
Wir haben eine kleine Rückkehr auch von Stephen Graham. Das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass Stephen Graham einfach im Moment gerade von allen geliebt wird und auch zu Recht. Der ist in der Serie ja auch da, kommt ein bisschen zu kurz, finde ich. Also man gibt ihm nicht so richtig viel Fleisch. Das ist hier nicht anders, weil natürlich hier ganz viel, ganz schnell bewegt werden muss. Und der Trigger ist halt Rebecca Ferguson als die Roma, die ihn daran erinnert, du hast neben deinem normalen Leben, hast du auch noch dein spirituelles Leben und da musst du dich an unsere Gesetze halten und deswegen hole ich dich ab und schick dich quasi auf diesen Weg, weil sonst macht Duke etwas Unglaubliches. Quasi die Idee ist halt, dass Duke daran schuld gewesen wäre, dass England untergeht. Hätte es denn alles so geklappt, was man ja historisch weiß, dass es das eben nicht hat.
Tja, also, du hast mit allem recht. Tschüss, ciao. Goodbye. Also, ich Kurzfassung ist, dieser Film hätte eine Staffel sein müssen. Da sind wir uns völlig einig mit diesen Figuren, mit dieser Geschichte im Hintergrund, mit der Fallhöhe. Das wäre eine richtig geile abschließende Staffel gewesen. Und die hätten wir eigentlich auch alle gebraucht und sehen wollen. Mhm. Machen wir uns alle nichts vor. Dieser Film ist einfach nur wir machen jetzt einen Film. Das ist eine Glorifizierung von, wir hatten nicht mehr Zeit und konnten Cillian Murphy nicht mehr Geld geben, was auch immer. Mhm. Oder der hatte nicht mehr Zeit, was auch immer. Ich betrachte das jetzt mal aus einer Perspektive von jemandem. Ich bin froh, dass es diesen Film überhaupt gibt. Weil ich war nicht sehr zufrieden mit der, mit der sechsten Staffel. Das ist so dieses Dexter-Prinzip. Mhm. Und ja, es ist die Entscheidung, wie hier mit einigen Figuren umgegangen wird aus der Serie, es ist zwar plausibel, was mit denen passiert. Und ich bin auch froh, dass es thematisiert wird. Aber als Fan fühle ich mich trotzdem irgendwie einfach von Handlung beraubt. Ja, weil ich gucke das ja jetzt 6 Staffeln und dann, okay, wow. Und die neuen Figuren, das ist halt so das Gute und Schlechte an dem Film, die passen alle wie Arsch auf einmal in diese Welt. Tim Roth, Barry Keoghan und Rebecca Ferguson, die passen alle super da rein. Da schlummert so viel Potenzial. Ich hätte diese Storylines gern auserzählt gesehen. Mhm. Was mich so ein bisschen trotzdem am Ende des Tages zufriedenstellt, und deswegen würde ich schon sagen, dass der das Ansehen der Serie nicht beschädigt. Es hätte ihn auch nicht unbedingt gebraucht, aber ich kann mit diesem Film ganz gut meinen Frieden machen, ist, das ist kein guter und sinnvoller Abschluss vielleicht für die Serie Peaky Blinders, aber ich finde, das ist durchaus, dass diese 2 Stunden durchaus ein guter Abschluss für die Figur von Tommy Shelby sind.
Ja, auf jeden Fall.
Also, nur auf ihn konzentriert er kriegt alle Trademarks nochmal und diese Szene, es ist eine, wenn wir jetzt die Top 5 Lieblingsszenen von Tommy Shelby nehmen würden, dann wären 4 davon mit Tom Hardy, der hier nicht vorkommt, und die andere wäre, wo er hier wieder zurück, das erste Mal nach langer Zeit ins Garrison kommt. Wie dieser Vogel ihn da anmacht. Wer ist Tommy Shelby? Mach die scheiß Musik wieder an. Mhm. Und das meine ich, dieses emotional. Du merkst, der explodiert gerade innerlich, aber der hat eine Arschkontrolliertheit und eine Aura. Der weiß, das regelt sich hier gleich von alleine. Und damit zementiert er, finde ich, nochmal diesen Tommy Shelby als eine der schillernden großen Serienfiguren der Geschichte. Ohne aber jetzt zu sehr, weiß ich nicht, den zu überhöhen, zum Actionhelden zu machen oder sonst was. Ich finde das so geil, wie er dann mit dieser schlammbeschmierten Jacke und auch wieder zu Nick Cave dann einfach durch die Straßen reitet und dann kommen die Leute und die verehren ihn als jemand, der viel für Birmingham gemacht hat. Und das ist ja auch so. Und außerdem gibt es hier einen emotionalen Figurentod und das ist auch mit tollen Bildern alles eingefangen und so. Der hat mich schon auch dann berührt als jemand, der die Serie gesehen hat. Und apropos Bilder, der Film sieht einfach nochmal geiler aus als alle Staffeln. Also der hat einfach ein tolles Budget, die Panoramaaufnahmen, es ist einfach ein toll gefilmter Film. Und er hat am Ende einen Schlusspunkt, der mich berührt hat und wo man aber auch sagen kann, hier könnte man auch noch weitermachen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel. Das ist gar kein Abschluss, sondern ein Bindeglied.
Also ich glaube, wir kündigen jetzt an, dass wir hier noch einen Film machen zu der Serie, die ihr alle geil findet, unabhängig davon, was dann der Film ist. Reden dann Leute drüber, was ist denn dann, wenn? Wir wissen jetzt schon, Cillian Murphy hat da keinen Bock mehr drauf. Okay, alles klar. Wir kennen ja Prequels, wir kennen Sequels, wir kennen das Multiverse. Das Multiverse wird es übrigens nicht. So, ich gehe davon aus, dass es irgendwas wird, was einfach später angesiedelt ist. In den 50ern war England auch noch dunkel genug. Ich muss sagen, wenn du die Serie noch nie gesehen hast, dann könntest du Immortal Man trotzdem gucken und guckst dir die Serie dann als Prequel an. Ich finde schon, man kann die voneinander trennen. Was aber auch bei Immortal Man eben dazu führt, dass das eher wirkt wie, das ist der Film basierend auf der Serie, aber nicht Teil von dem Ganzen. Das ist, mir fehlt da zu viel Verbindendes. Die alle roten Fäden, nicht, also das Garrison habe ich gekriegt. Ich habe nicht Arthur gekriegt. Okay, das wird ein bisschen erzählt, wobei ich, also für das, was da passiert, fand ich es zu kurz. Ich kann gut damit leben, wenn man mir irgendwie erzählt, es gab eine Kampfhandlung und es haben halt nicht alle geschafft. Und da fallen dann so ein paar typische Namen. Dann wären wir total fein damit, weil wir haben 6 Staffeln lang gesehen, dass wenn die zur Sache gehen, dann sterben halt einfach Leute. So. Und das hätte ich besser gefunden. Auch sowas wie Lizzie spielt keine Rolle mehr.
Aber Johnny Dawson ist wenigstens so.
Ja, so.
Der erste einzige Tropf, der ihn noch.
Ja. Also insofern, ich würde auch sagen, ich hatte Spaß, den zu gucken, gar keine Frage. Bin ich ein bisschen enttäuscht? Ja, man hätte da mehr rausholen können. Und vielleicht macht das auch noch einer, indem er irgendwie einfach dieses Ende an bessere Folgen schneidet. In meinem Universum. Das kann auch sein. Aber ich bin tatsächlich froh, dass es dafür Geld gegeben hat und dass es die Möglichkeit eröffnet, vielleicht wieder eine gute Serie zu machen, weil das muss man auch mal sagen. Steven Knight hat seine Finger in vielen guten Serien drin. Der weiß schon, was er macht. Und der weiß halt eben, wie man Character Arcs aufbaut. Und auch wenn ich nicht so der Riesenfan bin davon, dass man das immer ins Unendliche treibt und nicht jede Serie braucht 6 oder 7 oder 8 Staffeln oder sowas, hat er doch ein Händchen dafür, Charaktere, Fiktionales mit Echtem zu vermischen, wie viel, also das können nicht viele. Und so wie du auch gesagt hast, ja, es gibt eine richtig geile Doku. Man kann sich auch auf YouTube zigtausend Videos angucken, wer waren die echten Peaky Blinders? Ist diese Szene passiert? Gab es diesen Charakter? Und man wird sicherlich auch erstaunt sein, wie viele von diesen Charakteren es wirklich gegeben hat. So, ne? Ja, also insofern ist das schon, es ist ein gutes Ende für eine Serie. Es hätte in meinen Augen einfach deutlich besser sein müssen, aber das ist dann wahrscheinlich einfach zur Brillanz, die andere Folgen in den Staffeln hatten, war das vielleicht einfach auch schlichtweg gar nicht möglich, kann auch sein.
Das kann sein. Also ich meine, es ist ja quasi von Steven Knight, hat er schon gesagt, er konzeptioniert gerade eine Sequel-Serie, die in den 50ern, 1953 spielt. Soll
ja, siehste, die 50er sind wichtig für England.
Genau, und wie heißt denn jetzt der jüngere Bruder eigentlich?
Finn
Shelby, genau. Er soll ja dann einfach, ist dann potenziell auch wieder da und könnte halt auch auf Duke treffen. Und das, ich finde, es gibt ein Konfliktpotenzial, was man da erzählen könnte. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt brauche, aber wenn er es macht und es gut, also mal gucken. 50er ist ja jetzt wieder was ganz anderes, mal schauen.
Ja.
Ich bin erstmal offen, kann meinen Frieden mit Peaky Blinders jetzt aber machen. Und das ist echt schön und selten, das muss man nochmal sagen. Weit über 10 Jahre so eine Serie immer mal wieder zu verfolgen und auf einen Punkt zu kommen, der zumindest gut ist. Und die schwankt, die Serie, aber ich habe auch noch mal rausgesucht. Ich meine, du hast alle Finalfolgen von Peaky Blinders sind über 9, irgendwas bei IMDb. Also irgendwas scheinen die richtig zu machen. Bei 6 Staffeln ist es heutzutage echt nicht mehr selbstverständlich. Mhm. Ich bin froh. Also ich kann jetzt sagen, es ist immer noch eine meiner Lieblingsserien. Und da bin ich einfach erstmal beruhigt.
Ja.
Und schön, ich freue mich total, dass es dir auch gefallen hat.
Ja, hat's.
Mega. So, Berg, Steven, gucken. Ich habe auch Berg die ganze Zeit, jetzt während die Promokampagne lief, ist ja mein Instagram auch vollgeschissen gewesen mit so Szenen aus Peaky Blinders, habe ich ihn immer wieder geschickt und er hat dann so gesagt, wann soll ich das gucken?
Naja. Ja, das ist halt, ich kann diese Hürde verstehen, aber wenn man sie, wenn du draufsteigst auf diese Treppe, dann kriegst du das hin. Dann geht das. Aber ja, ich kann das verstehen. Es gibt so viele gute, brillante, sensationelle Serien, die man gucken müsste noch. Ich habe auch nicht alle gesehen, aber ich kann es auch verstehen, dass du nicht mal eben irgendwie 9 Staffeln von irgendwas noch weglutscht, Sopranos, oder dass du dir Lost nochmal angeguckt hast oder The Wire mit 5 Staffeln oder West Wing oder. Das verstehe ich schon. Das sind alles eigentlich sind das Sachen für einen lausigen Winter, wo es richtig kalt ist und wir sind alle eingeschneit und das Internet geht nicht. Dann musst du so eine Box zu Hause, oder ich habe es ja schon mal angeboten, ich mache das hiermit wieder, wenn deine Eltern auf ihrem Trip sind und haben nur den einen Blu-ray-Player mit und haben dann nur eine Box, dann gucken sie das. Also da spende ich dann gerne meine Sachen, damit sie dann tolle Serien gucken. Und
nicht damit die Sopranos gucken und dann sagen, Kind, guck das mal, und sie mir dann, die schenken mir die ja dann immer.
Ja, ich habe sie ja selber zweimal. Also insofern, du könntest sie direkt haben.
Nehme ich gern. Man bräuchte einfach einen Indikator an Serien, wo es sich wirklich lohnt. Also weißt du, wo du halt sagst, die kannst du einfach gucken und da gehst du auch kein Risiko ein. Wir werden halt so oft abgelenkt im Jahr durch Serien, die jetzt plötzlich kommen und dann ist der neue heiße Scheiß und dann lenken die uns eigentlich wieder von potenziell, wir gucken uns mal Sopranos an ab.
So ja, ist klar.
Es bei mir.
Ja.
Und,
aber der große Unterschied bei vielen Serien heute ist ja tatsächlich so, dass du einigen Serien leider, selbst den guten, den wirklich guten, merkst du an zum Teil, dass sie gemacht wurden, damit du länger dranbleibst. Und nicht, dass du dich verliebst. Und dann gibt's so Serien eben wie, als altes Beispiel nochmal wieder Sopranos, als neueres Beispiel aber auch Better Call Saul. Die ist gemacht, weil du dich in die Charaktere verlieben willst und sollst. Und das passiert halt eben auch. Und dann willst du denen folgen. Und wenn das 6 Staffeln sind, dann sind das 6 Staffeln.
Hatte ich das jetzt auch wieder und ihr ja auch, ne, dass du halt gemerkt hast, oh, ich baue jetzt eine Beziehung zu dieser Figur auf und mir ist eigentlich völlig egal, was jetzt passiert. Also ich will wissen, was mit dieser Figur einfach.
Ja.
Aber gut, wir verlieren uns im Seriengeschwafel. Und guck mal, wir haben mit 4 Themen einfach wieder 1,5 Stunden weggemacht hier.
Ja, langt auch. Ich gehe jetzt runter und werde was Kleines kochen. Was sagt dein Abend?
Bitte?
Was sagt dein Abend? Achso, pass auf. Ich habe noch eine kleine Anekdote für dich. Die wird dir gefallen. Kommt.
Also erstmal beantworte ich kurz die Frage. Ich starte jetzt mit Daredevil Born Again. Speaking of Serien, die uns wahrscheinlich aufregen, aber wir trotzdem schauen.
Okay, ja. Ja, siehst du. Und da hat Paula auch Interesse angemeldet. Und dann sage ich, ja, dann muss ich ja erst Daredevil weitergucken. Und das hat mich halt damals überhaupt nicht abgeholt.
Und du kannst mit Born Again durchaus wieder einsteigen. Mhm. Kann ich dir sagen, recap alles, was du wissen musst.
Mhm. Okay, mal sehen.
Ruckzuck ist die Fresse auf jeden Fall sehr dick.
Kurze Anekdote und dann gehen wir auch direkt raus. Meine Frau hat eine Serie geguckt und möchte auch demnächst darüber reden. Mhm. Vielleicht hört ihr das auch gleich am Ende dieser Folge. Das kann durchaus sein, dass sie das einfach loswerden muss, denn sie möchte uns eine Serie empfehlen. Ich will auch gar nichts verraten dazu, das kann sie dann alles machen. Aber sie sagt an einer Stelle, und das fand ich so niedlich, die Schauspielerin kenne ich alle nicht. Also ich glaube, die hat schon mal in einer kleineren Serie mitgespielt. Und die andere, die habe ich noch nie gesehen, oder? Habe ich die schon mal gesehen? Ich sag, weiß es nicht. Aber die in der kleineren Serie, das ist Emilia Clarke. Die war bei Game of Thrones.
Ja.
Aber doch, für jemanden, der die Serie nicht, wir haben Game of Thrones ja nie gesehen, hat, ist sie natürlich, also wir kennen die aus
Terminator Genisys.
Ja, oder aus Solo, ne? So.
Habe ich schon wieder vergessen.
Wenn ihr so lang dran geblieben seid, dann gibt's hier noch einen Schmankel. Denn ich hatte die große Ehre, das Gurkenorakel zu befragen. Sie hat eine Serie geschaut und davon möchte sie gerne erzählen. Also, los geht's. Paula, schön, dass du da bist.
Finde ich auch.
Ein bisschen mehr Enthusiasmus geht ruhig.
Also, Gurkenorakel, so.
Ja.
Also, das ist aber eine sehr gute Serie. Also, ich... Gurke ist doch so negativ, oder ist das was Gutes?
Naja, normalerweise hast du halt eine Trefferquote von 10 von 10, wenn du nach
98%.
Wenn du nach Kacheln gehst. Gut, also dann hast du jetzt eine gute Serie geschaut. Die Serie heißt Ponies. Die findet ihr auf Sky/Wow. Sie hat 8 Folgen, spielt in Moskau der 70er Jahre. Und mal vorab, Paula, Pferde?
Na, nicht ganz. Pony steht für Persons of No Interest. Also
Steven.
Ja, ich wollte gerade Loser sagen und jetzt sagst du Steven. Deswegen, also Persons of No Interest sind das Gegenteil of Persons of Interest. Und zwar sind das Agenten, die unauffällig ins Feld als Spione geschickt werden, um Informationen oder Dinge zu übermitteln.
Das heißt Spione, die so unwichtig sind, dass die keiner wirklich wahrnimmt?
Ganz genau.
Okay. Worum geht's denn?
Also die beiden Hauptdarstellerinnen, das ist einmal Bea und Twyla. Die Schauspielerin, die kenne ich, aber ich weiß ihren Namen nicht.
Doch, pass auf. Die Geschichte erzählen wir kurz.
Ja, also ich kenne sie schon, aber die Namen sind Schall und Rauch.
Die Schauspielerin sind Hayley Lou Richardson, die kann man aus White Lotus kennen, das ist aber noch okay. Aber dann sagte das Gurkenorakel Folgendes.
Und der andere Hauptcharakter, die Bea, das ist Emily Clarke. So, die kennt man tatsächlich aus kleineren Serien, die ich persönlich nicht gesehen habe.
Ja, und das ist ja nun schon keine ganz kleine Serie. Emily Clark, die in Game of Thrones mitgespielt hat und danach noch in Rogue One und ich weiß nicht wo alles, aber gut, egal.
Sie kam mir bekannt vor.
Ja, reicht ja auch. Also erzähl gerne weiter, ich will dich gar nicht unterbrechen.
Also, die beiden Ehemänner von Bea und Twyla sterben, werden ermordet und sie möchten halt rausfinden, wer sie getötet hat. Offizielle Antwort ist, sie sind bei einem Unfall umgekommen oder sowas. Und das glauben die beiden Frauen nicht, unabhängig voneinander.
Mhm. Weil keiner sie richtig wahrnimmt, gehen sie dann ins Geschehen und über 8 Folgen sehen wir dann halt so quasi, wie sie rausfinden wollen, was da wirklich passiert ist.
Genau.
Und ist es eine Actionserie oder?
Ja und nein. Also es ist weird. Und deswegen mag ich die so gerne.
Du bist weird.
Ja, und? Und deswegen finde ich es auch so interessant. Erstens spielt es in den 70ern, was ich super finde. Und es spielt in Moskau.
Ja.
Und es ist alles so braun, retro, aber halt total überzeichnet. Also die Amerikaner sind überzeichnet, die Russen sind überzeichnet, die Charaktere total so, die Twilight, die typische amerikanische, ihr Dummchen, Blondchen fast, möchte ich sagen. Mhm. Und Bea ist mehr so eine introvertierte, ja, wie soll man sagen, Mauerblümchen. Mhm. Und also halt extrem. Und so ist es die ganze Zeit. Irgendwann verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse. Und die Frauen, die werden emanzipierter, finden mehr in dieses Geschehen bei. Und was ich eigentlich so schön fand, ist, dass wenn man denkt, ach, jetzt wird es langsam langatmig, passiert irgendwas. Und das passiert so schnell, dass man fast lachen muss. Passieren Morde, wo du denkst so, nee, jetzt, ey, was? Mhm, und auch so brutal teilweise. Mhm. Ja, okay. Ich bin weird, ne? Dass ich manchmal lachen musste.
Das passt schon. Das passt. 8 Folgen sind es. Ist die Serie deiner Meinung nach abgeschlossen? Oder?
Nein, ist sie nicht.
Ist sie definitiv nicht.
Okay. Ist auch in der letzten Folge. Also,
es geht weiter.
Ja.
Aha. Gut. Ja, schön, dass du hier warst. Vielleicht hast du hier einen Treffer. Wir werden mal gucken, ob sich von uns einer die Serie ansieht. Es klingt schon interessant. Das muss ich schon zugeben. Das war's. Hat gar nicht wehgetan, oder?
Weiß ich noch nicht.
Okay. Tschüss.
Tschüss.
Nach Der Astronaut fühle ich mich sehr beraubt um den Solo-Film von Chris Lord und Phil Miller.
Ja.
Den kleinen Appendix noch, ihr habt ja letzte Woche schon gesagt, ich fand den auch toll, kann Manu voll nachvollziehen. Mhm. Das ist schlimm, wenn man ein Buchfan ist und dann kriegt man eine Verfilmung, die viele Sachen weglässt. Ich als jemand, der wieder ein Buch, also der sowas halt nicht macht, lesen und dumm ist und ungebildet, ich fand den Film auch sehr bezaubernd. Fist my bum und so.
Ja.
Naja.
Ich bin ja gar nicht aufs Buch eingegangen tatsächlich. Ich hab, weil ich muss zugeben, ich habe das weggelegt. Mir war das zu viel damals. Und habe jetzt aber Bock, das zu lesen, weil ich da auch beides dann gleichwertig gut einschätzen kann und auch schätzen kann. Also insofern, es wird, weißt du, dieses Ding von wegen, die haben jetzt einen Film gemacht und das basiert auf dem Buch, das wird immer zu Kummer führen. Also ich möchte mal einmal erleben, dass alle sagen, ey, wir sind alle total happy.
Also du, ich lese gerade wieder Dune, weil der Trailer raus ist. Ja. Ich bin so einfältig. Ja. Aber einmal muss man trotzdem mal jetzt ganz kurz auch sagen, der Erfolg von Der Astronaut hin wie her, der macht mich echt happy, weil der Film hat Grips und der ist nicht schnell Blockbuster-Kino weggedreht. Mhm. Und ich finde das richtig cool, dass der so erfolgreich ist.
Ja, auf jeden Fall. Also der hat das auch an der richtigen Stelle.
Wir hatten ein sehr schönes Kinoerlebnis auf jeden Fall.
Yes, gut.
Yes, cool.
Tschüss jetzt.
Ne? Na dann.
Wie heißt das immer?
Tschüss und Joe, frohe Auferstehung und schöne Ostern und tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Hoppeli, 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 hopp, hopp. Didim, didim. Fucking Peaky Blinders.